Herzlich willkommen, liebe Hörer, bei einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies Podcasts oder wie ich es jetzt zu nennen pflege, der Breaking Bad Selbsthilfegruppe. Mein Name ist Thomas und mit mir dabei sind heute netterweise der Axel.
Der Axel ist auch wieder dabei, hat gerade erst vor 2 Stunden wieder erst angefangen zu atmen.
Ja, und der liebe Philipp.
Ja, Patient Philipp ist auch hier dringend nötig für eine Gesprächstherapie.
Ja. Ja, leider ist die liebe Hanna, schönen Gruß an dieser Stelle, heute wieder nicht dabei, weil sie leider krank ist und uns nicht hier zuniesen wollte.
Mhm.
Und
sehr nett von ihr eigentlich.
Auch wenn sie diverse Fans bei Twitter hat, es tut uns leid. Sie ist hoffentlich in den nächsten Wochen wieder dabei, wenn ich vertreten werden muss. Ich kann ja leider nicht dabei sein in den nächsten 2 Wochen, da bin ich im Urlaub. Aber zum Glück an der Quelle in den USA. Ich hoffe, dass ich da in dem
Wir einen... Wir können dich auch zuschalten, Thomas, per Skype.
Ja,
wie war's denn damit?
Ja, das wäre hervorragend.
Das ist bei dir dann irgendwie morgens um 7 oder so wahrscheinlich.
Ja,
genau.
Nee, du bist an der West Coast, ne?
Ja.
Ich hab schon
noch die Stalker-Achse.
Ich habe schon so Visionen von dir, wie du in Unterhose Walter White-Style durch die Gegend rennst, so von Moteltür zu Moteltür. Habt ihr hier AMC? Ich muss dringend das Finale gucken.
Ich fahre direkt nach Albuquerque. Nee, ich glaube, das ist ein zu großer Umweg. Gut, für die Leute, die jetzt keine Ahnung haben, wovon wir hier reden oder was hier überhaupt los ist.
Herzlich willkommen
beim Serienjunkies Podcast. Ihr findet alle unsere Folgen auf serienjunkies.de/podcast. Nochmal der Hinweis auf iTunes und RSS-Feed. Bezüglich iTunes wollten wir eine kleine Tradition einführen. Ich habe gedacht, die Leute, die uns da so nett bewerten, wir sind jetzt irgendwie bei 60 Bewertungen und so weiter, da machen wir einen kleinen Shoutout, ein kleines Dankeschön an die. Und ich habe mir einfach mal die letzten 3 Bewerter rausgesucht, die jetzt uns davor bewertet haben, müssen sich nochmal neu anmelden und können dann nochmal eine Bewertung abgeben. Aber ich...
Pass auf, wir kriegen jetzt gleich so 0-Sterne-Bewertungen.
Ja.
Zehn am Stück.
Gibst du auch nur alle an, die uns 5 Sterne, oder wie viel ist das höchste?
Ja, 5 Sterne ist das.
Also, und wir schauten auch nur aus, geben nur Shoutouts an die, die 5 Sterne geben.
Wir machen hier so richtig Nordkorea-Style. So, alles andere wird unter den Teppich.
Nein, aber wir haben tatsächlich größtenteils positive Bewertungen, was uns natürlich super freut. Und die letzten Bewertungen kamen von Kai aus HH, dem User mit dem schönen Namen Erdbeergulasch und dem 1860-Ben. Da müssen ja hier die beiden... Bayerer?
Ja, ich bin Franke.
Also zumindest Bayern-Fan. Also es war jetzt hoffentlich das letzte Mal, dass hier jemand mit 1860-Fan. Nein, Quatsch. Alle sind hier willkommen, sogar 1860-Fan.
Und Philipp, du als Franke bist ja eher
es geht
dem Club zugeneigt.
Ja, oder? Genau. Also bitte mehr Club-Fans auch mal ein bisschen bewerten.
Ja, dann kriegen sie auch einen Shoutout hier. Ja, der kleine Hinweis. Ein Shoutout. Aber wir sollen ja eigentlich nicht so viel denglischen, habe ich auch gelesen in den Kommentaren.
Ja, es ist. Muss man vielleicht mal einen kurzen Kommentar dazu loswerden. Es ist mir durchaus auch bewusst, dass uns das oft passiert, gerade so, wenn ich die Podcasts manchmal anhöre. Aber ihr müsst uns das ein bisschen nachsehen, Leute, weil erstens mal, wir schauen den ganzen Tag englische Episoden. Das heißt, so diese ganzen Begriffe, die schleichen sich einfach auch so in den Sprachwortschatz ein. Und dann liest du den ganzen Tag auch englische Newsquellen. Und ganz viele Begriffe kannst du auch nicht so kernig ausdrücken im Deutschen.
Das Englische ist oft griffiger.
Ja. Das geht so leicht über die Lippen.
Ja.
Ja, genau.
Und wenn du dich den ganzen Tag damit beschäftigst und irgendwie so in dieser Sprache so drin bist, dann sickert es halt langsam so durch. Wir versuchen das
zu bessern.
Ich sag trotzdem nochmal ein weiteres Shoutout. Ja. Geht an unseren Sponsor.
Gibt es ein deutsches Wort für Shoutout? Ist hochgefragt. Ausruf? Ja, das klingt enorm cool.
Ja, der heutige Ausruf nochmal an unseren netten Sponsor von IXN, die Breaking Bad immer dienstags ab 21 Uhr zeigen und ab dem 9. Oktober auch in der deutschen Synchro. Da könnt ihr euch dann die ganze Show so nochmal angucken, über die wir hier gleich sprechen. Noch die fette Spoilerwarnung, also im Serienjunkies Podcast geht's, wie ihr schon mitbekommen habt, aktuell um die neuen und letzten Folgen von Breaking Bad, der AMC-Serie. Und wir besprechen heute die Folge 14 der 5. Staffel. Ozymandias, richtig?
Ozymandias,
Entschuldigung. Ich werde dir noch in die Geschichten des Serienjunkies Podcasts als der eingehen, der die Sachen falsch ausspricht. Es tut mir leid.
Ist aber auch nicht einfach bei
Ozymandias, ja. Und die fette Spoilerwarnung natürlich an der Stelle. Wir spoilern hier alles bis zu dieser aktuellen Episode und alles, was davor eben kam.
Und einschließlich der aktuellen.
Genau,
und einschließlich. Heute mal wirklich explizit deutlich zu erwähnen.
Ja. Ich glaube, diesmal haben wir auch keine Zuhörer wie beim Game of Thrones Podcast, die tatsächlich nicht die Serie gucken, zumindest weiß ich nicht.
Ja, man sollte, vielleicht sollte man echt auch diesmal wirklich nochmal warnen. Wenn ihr die Serie nicht kennt und jemals vorhabt, sie zu gucken, dann hört euch diese Folge nicht an.
Genau. Ja?
Ich habe tatsächlich einen Kommentarschreiber gehabt, der hat unter meinen Kommentar geschrieben: Wow, ein so tolles Review habe ich ja noch nie gelesen. Jetzt muss ich die Serie wohl echt anfangen zu schauen. Also, ich bin ja froh, dass er dadurch bekehrt wurde, Breaking Bad zu gucken, aber er ist jetzt leider ziemlich gespoilt.
Ja, ein bisschen zu spät, aber
das ist hart.
Es ist niemals zu spät. Das ist wahrscheinlich eine von diesen Leuten, die auch immer so wenn sie ein Buch anfangen, zuerst die letzte Seite
sehen. Den letzten Satz.
Das
habe ich früher auch so ein bisschen gewartet, so notorisch. Immer mal reingeschaut. Ja, aber Axel, du hast das Review geschrieben auf The Ajax. Willst du noch mal ganz kurz, du bist ja auch ein bisschen auf den Titel eingegangen. Der wurde ja auch schon relativ prominent in den Previews, glaube ich, verwendet.
Es gab einen sehr epischen Trailer, ein paar Wochen bevor Breaking Bad angefangen hat. Und da rezitierte die Hauptfigur Walter White ein Gedicht von Mr. Shelley. der Percy Shelley, glaube ich. Aus dem 19. Jahrhundert und dieses Gedicht heißt eben Ozymandias, genauso wie die Episode jetzt heißt. Und daran geht es eben um den Fall des Königreichs von König Ozymandias.
Ich glaube, wir haben schon mal in der ersten Podcast-Folge drüber gesprochen, als es diesen Flash-Forward gab zu Walls Haus, wo irgendwie auch der Name an der Wand stand. So eine Zeile gibt es ja auch irgendwie in dem Gedicht.
Und ich kenne es jetzt leider nicht aus. Ich habe den letzten Vers in der Review zitiert, wo es auch, ich weiß gar nicht mehr, um was da genau geht, aber es hat gut gepasst zu dem Moment. Auf jeden Fall passt das Gedicht wie Faust aufs Auge zu der ganzen Geschichte von Breaking Bad eigentlich.
Und wir starten mit einem typischen Cold Open, wie man es so schön sagt. Und ich habe ja darauf spekuliert, dass wir jetzt den Sprung machen nach der letzten Woche, als diese Schießerei ausbricht und dass wir eventuell diesen Flash-Forward-Sprung machen, womit ich wirklich tatsächlich nicht gerechnet habe, ist dieses Flashback, das jetzt kam. aber da wieder der Beweis, dass man bei Breaking Bad nie so wirklich weiß, was kommt.
Wir haben ja so ein bisschen spekuliert, glaube ich, letzte Woche drüber, dass es nicht direkt wieder rein, dass sie nicht direkt wieder reinschneiden. In diesen Cliffhanger, sondern dass sie erstmal mit was anderem eröffnen.
Genau. Eigentlich habe ich fast damit gerechnet.
Ja? Was passiert ist nämlich, dass wir Walt und Jesse so in frühen Meth-Cooking-Tagen im Van, wie hat Jesse den Van mal irgendwann? Das Blue Spaceship?
Blue Starship?
Irgendwie sowas in der Richtung.
Ja.
Auf jeden Fall kochen und es ist offensichtlich eine neu gedrehte Szene. Ich war, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, auch so ein bisschen perplex. Dachte so, naja, vielleicht ist das aus dem Van. Da war ich mir nicht mehr sicher, ob es das vielleicht schon mal gab. Einfach eine Wiederholung ist.
Ja, der Dialog kam einem doch schon sehr bekannt vor.
Ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Und ob dann erst der Teil, als Walt aus dem Van aussteigt und dann dieses Telefonat für komplett neu gedreht wurde. Aber ich glaube, es wurde alles komplett neu gedreht.
Ich gehe auch davon aus, dass alles neu gedreht wurde, weil neuer Kameramann, neuer Look, bessere Ausrüstung. Ich denke,
und das wäre dann wahrscheinlich auch eng gewesen, wenn man in dem Van noch die alten Szenen gehabt hätte und dann außerhalb neue oder so.
Ja, und ich glaube, man würde es auch sehen, dass Jesse älter geworden ist, der Schauspieler zumindest. Das sind ja immerhin 5 Jahre.
Ja, aber dann müsste man es ihm ja jetzt angesehen haben. Also, dann müssen sie ihn jetzt auf jung geschminkt oder auf jünger getrimmt haben.
Sie haben ihn schon bis dick eingepackt, oder? In der Szene. Also, er hat irgendwie die so noch die Gangstermütze und so auf. Ich glaube, wenn du ihm das richtige Outfit verpasst, also das alte Jesse Pinkman Bitches Outfit, dann geht das schon wieder in Ordnung.
Ja.
So sehr ist Aaron Paul in 5 Jahren nicht gealtert.
Und was auf jeden Fall passiert, was glaube ich das Wichtige ist, ist dann das, was außerhalb des Vans passiert, dass nämlich Walt Skyler anruft und
seine erste Lüge fabriziert.
Ja, könnte man so lesen. Ne? Man weiß natürlich jetzt nicht so hundertprozentig, ob es die erste ist, aber man weiß, das ist...
Es muss eine der allerersten sein, weil er... rehearsed ist ja noch, also er übt es noch ein, erprobt.
Dankeschön.
Dankeschön.
5 Mark
ins
Schweinchen.
5 Mark ins Denglischschwein.
Ins Denglischpick.
Er probt seine Lüge, kurz bevor er Skyler anruft und es geht ja da alles sehr glatt mit ihr. Und sie sprechen dann noch über den Namen von der ungeborenen Tochter von Holly.
Und wie habt ihr es interpretiert? Also für mich war das ja so ganz klar, also auch so ein, es wird einmal vor Augen gehalten, wie es halt angefangen hat und worum es halt ging. Ne? Es ging um diese Familie und man denkt immer so, ja, Walter, oder hat man zumindest lange gedacht, er macht es, damit er Geld hat, damit seiner Familie besser geht und so. Er hat ja so ein Scheißleben gehabt und das ist jetzt eigentlich so eine Szene, die aber ganz klar sagt, ja, guck mal hin, so kacke war das eigentlich alles gar nicht. Du hast ein gutes Verhältnis zu Skyler gehabt, wo ist das Verhältnis jetzt? Ja. Du hast dich auf deine Tochter gefreut, du hast dich auf Pizza am Abend gefreut und auf so einen kleinen Wochenendausflug.
Ich fand es sehr schön, dass die Pizza nochmal einen Shoutout gekriegt hat, weil die Pizza auf dem Garagendach ist ja auch eine der legendärsten Szenen dieser ganzen Serie. Habt ihr, übrigens, muss ich mal kurz mal einhaken, habt ihr diese geniale Jimmy Fallon Parodie gesehen? Also jedem Breaking Bad Fan kann ich nur empfehlen, Joking Bad mal auf YouTube einzugeben und sich die die Parodie von US Late Night Talker Jimmy Fallon auf Breaking Bad anzugucken. Da ist unter anderem auch ein Gastauftritt von Bryan Cranston und der Pizza dabei, den ich glaube, das war der beste Moment der ganzen Parodie.
Ich habe nur mal reingeschaut, den habe ich noch gar nicht gesehen.
Dann also geht ziemlich lang, fast eine Viertelstunde oder sowas ist das lang, ist also nicht so ein kurzer Skit, aber ist wirklich absolut großartig. Ich muss noch kurz diese Auflockerung hier mal reinbringen.
wir sind dankbar für alles.
Du fragst uns hier nach Interpretation, Thomas, aber ich habe wirklich vorhin auch kurz gedacht, ob ich überhaupt an diesem Podcast teilnehmen soll, weil ich bin ehrlich gesagt wirklich, ich bin fertig. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich stehe noch unter Schock von dem, was ich da gestern Abend gesehen habe und ich weiß nicht, wie viel detaillierte Analyse ich heute hier bringen kann. Es kann gut sein, dass ich einen Großteil dieses Podcasts mit mal Armen und in den Kniekehlen verbringe.
Nein, aber genau also, deswegen sind
wir mich richtig mitgenommen.
Wäre hier, wenn Jesse Pinkman in seiner Anti-Drogen-Runde sitzt, dann müssen wir durch. Ja, wir durch in der Breaking Bad Selbsthilfegruppe.
Aber er versucht ja den anderen dann Meth zu verkaufen. Also ich hoffe, niemand von euch versucht mir jetzt nochmal eine Folge Breaking Bad zu
machen. Zumindest nicht nochmal diese Folge.
Ja, genau.
Echt also, hart war.
Wenn auch Leute immer sagen, ist am besten, ihr würdet euch die Folgen mehrmals anschauen. Ich hätte das nicht geschafft, diese Folge nochmal anzugucken.
Ich war froh, als ich fertig war, darüber zu schreiben. Also was man dazu noch sagen kann, zu dieser Familiengeschichte, alles heile Welt, heile Familie und so, erhöht halt einfach nochmal die Fallhöhe für Walter, also für das, was danach kommt.
Ja, und vor allem, was jetzt in der nächsten Szene dann kommt. Wir haben so ein kleines Fade-Out von den. Also man sieht den Van, sie sind ja an der gleichen Stelle, das haben wir ja letzte Woche schon besprochen, wo sie das erste Mal gekocht haben, ist die gleiche Stelle, wo jetzt das Geld vergraben ist und wo jetzt diese Schießerei zwischen den Nazis, zwischen Onkel Jack und Gomez und Hank stattfindet. Mhm. Und dahin kommen wir jetzt dann doch relativ schnell zurück. Manche haben ja vermutet, vielleicht heben sie sich das jetzt wirklich noch eine Weile auf und lassen es jetzt im Unklaren, was da passiert ist, aber es wird relativ schnell klar. Wir kommen wieder rein, die Schießerei ist mehr oder weniger ist zu Ende.
Kurz vorher noch ein Einschub, übrigens mit der Ein- und Ausblendung von Rian Johnson, dem Regisseur. Ich habe vermutet in meiner Review, dass das erste Mal war, dass er dieses Stilmittel eingesetzt hat. Könnt ihr euch an irgendwie einen anderen
Zeitpunkt in der Serie erinnern? Nicht, nee.
Nee, ich auch nicht.
Wie fandet ihr das überhaupt? Ich weiß nicht, ob ich es so großartig fand.
Ja, ich bin auch ein bisschen unentschieden. Ich fand es ein bisschen anachronistisch, habe ich, glaube ich, auch genauso geschrieben. Also, ist ein bisschen so ein Stilmittel, dass man in der bunten Breaking Bad Welt, wo man alles Mögliche gewohnt ist, das dann doch ein bisschen veraltet daherkommt.
Was ich seltsam fand, war, dass es sich quasi so stückchenweise materialisiert hat, dann, als es der Übergang war. Es war erst sozusagen irgendwie Walt ist verschwunden und dann ist der RV verschwunden und dann ist der erste Truck sozusagen aufgetaucht und dann erst geht der. Ich weiß nicht, das hätte man vielleicht anders zusammenmorphen können, aber.
Also es hat ja jetzt auch nicht so einen mega Effekt auf mich. Es war so eine ganz nette Spielerei, aber ich glaube.
Ich frage mich, ob es nötig gewesen war.
Ja, so. Wahrscheinlich nicht unbedingt. Aber wie gesagt, Rian Johnson, haben wir ihn jetzt schon erwähnt gehabt am Anfang.
Glaube ich nicht.
Hat die Regie der Folge geführt, hat schon vorher zwei Episoden gemacht. Ich habe es mir nochmal rausgeschrieben, und zwar war das Fly. So eine genannte Bottle-Episode. Es war damals, als sie in diesem.
Kleines Kammerspiel.
Genau, ein kleines Kammerspiel mit der Fliege. Und 51, das war, glaube ich, schon in der 5. Staffel, wenn ich mich da jetzt. Das war an Walts 51. Geburtstag.
War es nicht gleich die erste Episode der 5. Staffel?
Das war sein 52. Geburtstag.
Ach so, stimmt, das war sein 52.
Ja. Nee, kurz danach, als Skylar dann auch diesen Zusammenbruch hat, etc.
Ach ja,
das muss so Mitte der fünften Staffel gewesen sein, oder Anfang. Anfang der des ersten Teils.
Stimmt, wo Skylar in den Pool, Pool springt. Ah, nee, ne?
Genau. Ja.
Okay.
Ja. Ja, auf jeden Fall Rian Johnson, ziemlich großartiges Zeug, was er hier auch mal wieder zeigt. Hat es schon, glaube ich, öfter bewiesen. Ist auch ein ein größerer Hollywood-Regisseur mittlerweile.
Ja.
Genau.
Also, ein Aufstreben.
Sagen wir so, aus dem Typen wird noch was in Hollywood, das ist relativ sicher. Genau, als letztes Looper gemacht, fand ich ziemlich gut. Einer meiner Lieblingsfilme des letzten Jahres, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben eben nochmal nachgeguckt, noch kein neues Projekt in Sichtweite, aber ich denke mal, da kommt noch einiges. Gerade auch nach dieser Folge vielleicht. Vielleicht flattern da noch so ein paar Angebote rein. Mhm. Ja, was passiert? Gomez, ich muss mir nochmal unseren Podcast von Anfang dieser Staffel anhören. Da haben wir nämlich darüber spekuliert, wer umkommt in dieser Staffel. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich Hank auf der Abschlussliste hatte.
Ich hatte auch Hank auf der Abschlussliste. Ich glaube, jeder hatte Hank auf der Abschlussliste.
Wahrscheinlich hatte auch jeder Gomez auf der Abschlussliste.
Ja, aber ich glaube,
Gomez kam auf keiner Liste
also so richtig vor. Nach der letzten Episode war Gomez der wahrscheinlichste Kandidat für das Ende.
Man hätte Wetten abschließen können
darauf. Der zweitwahrscheinlichste war Hank. Wir steigen wieder ein und wir sehen Gomez offensichtlich durchsiebt, relativ, macht keinen Mucks mehr. Und Hank wurde auch getroffen im Bein und versucht noch so mit letzter Kraft irgendwie.
Oh, müssen wir das so detailreich nacherzählen? Können wir nicht einfach direkt
drauf kommen? Okay, die beiden sind tot, nächste Szene. Gomez, übrigens, wie fandet ihr, dass es ein Offscreen-Death war? Also ein Tod abseits der Handlung, porträtierten Handlung.
Ja, also es wurde nicht gezeigt.
Ich fand Gomez eigentlich immer schon eine sympathische Figur so und es tut mir natürlich irgendwie leid für ihn, aber ich hätte jetzt nicht unbedingt sehen müssen, wie er irgendwie sich an die Brust fasst und umfällt. Also das ist schon okay.
Ja, da kommen wir ja gleich dann zu dem interessanteren Tod, in Anführungszeichen, auch wenn das jetzt ein bisschen hart klingt. Hank kann eigentlich auch nichts mehr ausrichten, wird dann gestellt von den Nazis. Und interessant, was ist interessant davor? Interessant ist, dass Walt natürlich immer noch schreit, sie sollen es nicht tun.
Sie sollen aufhören.
So weit geht, dass er sein Geld preisgibt.
Genau.
Also die Nazis wussten ja in dem Moment noch nichts davon.
Er sieht es als letztes Mittel, irgendwie Hank zu retten.
Würdet ihr sagen, da hat er sich so ein bisschen...
So ein bisschen seine
nochmals,
Würde zurück.
Genau.
Also ich weiß nicht, ob Walter White sich überhaupt noch irgendwas zurückholen kann. Aber
also er hat ja immer da gesagt, Familie ist die Grenze. Und im Prinzip zeigt er jetzt, dass er zumindest dazu steht, wenn er alles jetzt für Hank geopfert hat, sprich sein ganzes Geld.
Die Sache ist, dass er dumm ist in der Situation, weil er einfach... Also im Grunde hätte ihm klar sein müssen, dass es völlig egal ist, ob er jetzt das Geld verrät oder nicht. Im Gegenteil, wenn er das Geld verrät, haben die Nazis eigentlich nochmal einen extra Grund, Hank erst recht um die Ecke zu bringen und ihn eigentlich gleich mit. Mhm. Warum er das also getan hat, sagen wir es mal so, Walt war schon immer sehr schnell, aber es war wohl in der Situation einfach zu schnell für ihn. Ihm ist wahrscheinlich nichts Besseres eingefallen, womit er das alles irgendwie hätte verhindern können. Und
Axel, du hast ja in deinem Review geschrieben, sehr oft der Wechsel zwischen Heisenberg-Modus und Walter White. In dem Moment ist er ja eigentlich nur Walter White.
In dem Moment ist
auch
er Walter
so ein
White,
panischer
kurz danach
Typ.
Wird er halt wieder zu Heisenberg zum Beispiel.
Ja. Sehr interessant auf jeden Fall. Ja. Naja, dann der Abgang von Hank, und das hat mir wirklich auch wehgetan. Also ich habe schon in der letzten Folge gesagt, ich will nicht, dass Hank stirbt, aber es sah halt alles danach aus und es machte auch Sinn. Es wäre auch... Feige gewesen, wenn sie es nicht gemacht hätte.
Aber hat irgendjemand von euch ernsthaft also damit gerechnet? War das für euch spannend?
Für mich war es ehrlich gesagt spannend.
Ja.
Auch wenn ich...
Irgendwo im Hinterkopf war wahrscheinlich die Gewissheit, dass Hank natürlich sterben muss und dass die Story auch gut bleibt, wenn Hank stirbt.
Ja.
Aber diese kleine Hoffnungsschimmer, der wollte einfach nicht weggehen. Und ich war auch wirklich geschockt, als Jack den Abzug betätigt hat. Also... Es war klar, dass es passiert, aber irgendwie ist es dann so beiläufig passiert, irgendwie so kompromisslos, so herzlos. Irgendwie.
Ja.
Er hat halt keinen heroischen Tod bekommen, sondern er hat einen dreckigen Tod.
Ich finde, er hat einen sehr heroischen Tod bekommen. Also ich finde, heroischer hätte es eigentlich gar nicht sein können.
Wir müssen auf seine letzten Worte sozusagen eingehen. Ja.
Aber er hat ja nicht mal zu Ende sprechen dürfen.
Ach stimmt, da sagt in dem Moment, als er erschossen wird, sagt er noch was, aber vorher ist er ja... ganz klar, also er sagt ja, er bettelt nicht und es geht dann darum, wie man ihn nennt und er sagt dann, er heißt Asex Schrader. Asex
Schrader, genau.
Und you can go fuck yourself.
Ja, und das ist, ja genau, stimmt, die haben es ja ausgeblendet.
Ja. Auch, ne? Ich glaube, den Satz, den er nicht mehr zu Ende sprechen kann, ist do what you have to do oder genau. Irgendwie sowas. Mhm.
Aber in dem Sinne würde ich Philipp da recht geben, einigermaßen heroisch, weil er nimmt das ziemlich, ja, wie soll man sagen?
Was ich ja gut gefunden hätte. Ja,
also er nimmt es gut, das, da habt ihr schon recht, dass es heroisch ist, wie er sich verhält. Aber mit heroisch meinte ich jetzt eher, dass er irgendwie irgendjemand rettet oder sich vor irgendjemanden schmeißt oder irgendwie so einen Abgang bekommt quasi.
Aber es gibt ja gar niemanden, den er retten könnte. Ja, also
Gomez ist tot.
Ja. Was ich noch ganz gut gefunden hätte, ist, wenn Hank und Gomez wenigstens so 1, 2 bis 3 von diesen scheiß Nazis hätten umlegen können dabei. Ja. Weil am Ende dieses übertriebenen Shootouts stehen die alle völlig ohne jegliche Art von Kratzer da.
Was aber auch wieder einigermaßen realistisch ist, weil sie ja so eine riesige Übermacht
waren. Ja, aber es hätte wenigstens so ein Bauernopfer, damit Hank nicht ganz umsonst gestorben ist, sondern wenigstens ein Nazi-Arschloch weniger auf diesem verdammten Planeten rumläuft.
Wäre schön gewesen.
Es
war, jetzt im Rückblick ist es dann natürlich bei der letzten Folge so ein bisschen billiger Trick gewesen, diesen Shootout so darzustellen. Da wird jetzt doch erstmal niemand getroffen, vielleicht ist noch alles drin. Und im Endeffekt
sterben doch alle.
Die beiden sind getroffen, die haben überhaupt keine Chance gehabt. Und da haben sie sich da so ein bisschen, das war natürlich so ein kleiner Kniff, um die Spannung irgendwie hochzuhalten, ne, in der letzten Woche.
Ja. Ich bin auch Rian Johnson recht dankbar, dass er uns ein Close-Up von Hank die Kugel ab erspart hat, sozusagen. Das ist, weil man es eigentlich nicht richtig gesehen hat.
Genau, das passiert eher und so beiläufig.
Da würde ich gerne drauf eingehen, das fand ich eine der coolsten Einstellungen oder tollsten Inszenierungen in der Folge, dass der Schuss kommt ja, man sieht nicht Hank, man sieht nicht, wie er die Kugel abbekommt oder so. Und in dem Moment sieht man nämlich Walter, wie er zusammenbricht. Und es ist fast so, als hätte er die Kugel abbekommen. Das fand ich ein ziemlich schönes Bild, weil in dem Moment stirbt er sozusagen mit. Vielleicht stirbt in dem Moment Walter White.
Ja, der letzte Teil von Walter stirbt.
Ja, weil jetzt ist die Grenze endgültig überschritten.
Vielleicht stirbt er erst später in seinem eigenen Haus, aber sagen wir mal, der vorletzte Teil.
Ja, also es hatte auf jeden Fall so was Symbolisches, klar.
Also was in dem Moment auf jeden Fall gestorben ist, ist für Walt jegliche Hoffnung sozusagen, dass man diese Situation in irgendeiner Art und Weise noch retten kann.
Ja.
Ja, ich glaube, er hat sich bis zuletzt an irgendwie den Strohhalm geklammert, so dass Hank vielleicht irgendwie jetzt doch noch irgendwie sich hier raus, er hängt doch noch irgendwie rausreden kann und wie man irgendeine Art von Deal schließen kann, die irgendwie das Ganze doch noch irgendwie auflöst. Aber in dem Moment, als dann Hank tot ist, weiß Walt, das war's jetzt.
Ja. Aber weiß er auch, dass er nicht mehr zu seiner Familie zurückkommt? Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, die Hoffnung stirbt erst später.
Ja, da würde ich gerne nachher auch auf die Szene zu sprechen kommen, wenn wir dann im Haus sind und nochmal aufeinander, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Aber machen wir nochmal kurz hier weiter. Was passiert ist, dass dann erstmal buddeln sie das Geld aus? Kann das sein?
Ja, genau. Sie schließen dann relativ schnell, wofür die Koordinaten gestanden haben.
Gar nicht mal so dumm, die Jungs. Aber das war ja auch relativ.
Also, das war jetzt keine großartige Leistung.
Onkel Jack sagt ja, sie haben sogar eine Schaufel mitgebracht. Also da mussten sie dann wirklich nur 1 und 1 zusammenzählen. Genau. Und buddeln das Geld aus. Sie wussten ja sogar, wie viel es ist. Walt hat es ja, glaube ich, zum ersten Mal auch gesagt, 80 Millionen. Wir haben ja schon mal darüber diskutiert, glaube ich, wie viel das sein mag. Zahlen,
ich glaube, 380 Millionen war hier mal im Raum
geschwebt. Wie kamen wir denn auf die 80?
Ich meine, diese 300 Millionen wären von irgendeinem Turbo-Nerd gewesen, der das versucht hatte, diesen Stapel mal irgendwie hochzurechnen. Und 80 Millionen habe ich nochmal irgendwo anders gelesen.
Ich glaube, Vince Gilligan hat das sogar selbst mal gesagt, diese Zahl. Was mich interessieren würde, jetzt hier, kleines Detail, woher weiß er eigentlich Walt, wie viel Kohle es ist? Hat er es denn eigentlich jemals gezählt?
Das ist eine sehr gute Frage, weil Skyler sagt ja, es ist unmöglich zu zählen.
Ja, also im Grunde, und auch, ich meine, während dem ganzen Transport wird das auch nicht gezählt haben, also vielleicht sind es gar nicht 80 Millionen. Ja. Und das hat er jetzt sich einfach so aus dem Arsch gezogen, diese Zahl.
Es ist auch relativ egal.
Ja.
Ob es jetzt 80, 130 oder 50 Millionen
sind. Es sind 6 Geld. Große Fässer randvoll gefüllt mit Geldscheinen. Das ist halt das Einzige, was man wissen will.
Richtig, richtig viel Geld. Und ja, wir sehen nur ab und zu Walt irgendwie so am Boden liegen, immer noch total zerstört. Er hat echt auch dieses Gesicht.
Bryan Cranston.
Katatonisch.
Alles und Und dann kommt auf einmal der krasse Umschwung. Da habe ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich mit gerechnet, der krasse Umschwung wieder auf Heisenberg. Dass, genau, dass er dann noch sagt, ja, ihr schuldet mir noch den Tod von Pinkman.
Ja.
Und ihm dann quasi, also Jesse war erstmal verschwunden, scheinbar.
Da war ich auch überrascht, ehrlich gesagt. Also darüber, dass er dies jetzt noch einfordert.
Ja.
Weil, warum? Aus Rache?
Ja, aus Rache.
Also es war wieder der typische, Heisenberg, die typische Heisenberg-Logik. Er dreht es wieder irgendwie so, dass jemand anders schuld ist. Also er versucht es zu rationalisieren. Wenn ein kleiner Junge umgebracht wird, ging es nicht anders. So, jetzt wurde Hank umgebracht, ging nicht anders. Weil Jesse ist ja schuld. Er hat ihn da hingebracht und jetzt, weißt du?
Also wird ja auch später nochmal deutlich, er sieht es dann als Verrat. Also der Heisenberg-Teil seiner Persönlichkeit sieht es einfach als persönlichen Verrat und das kann er nur
mit Tod vergelten?
Ja. Nee, aber das ist das Einzige, woran er sich jetzt festklammert, damit er nicht völlig zerbricht, sonst würde er noch 3 Tage da im Dreck liegen und nicht aufstehen, weil jetzt Hank gegangen ist. Naja, er ist eigentlich schuld an Hanks Tod.
Okay, also
und wenn quasi er
Hanks Tod rächen.
Genau, und wenn nicht er jetzt Verrat, sich nicht Hanks selbst Tod. Einredet, dass Jesse dafür verantwortlich ist und dafür büßen muss, dann könnte er, glaube ich, nie mehr aufstehen, sozusagen. So habe ich es
interpretiert. Next Level psychopathischer.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dann kommt eine.
Du bist schwer
online. Ich sag's euch echt, die ganze Sequenz war für mich wirklich schwer zu ertragen. Ich bin da echt an meine Grenze gekommen. Allein auch dieser Fakt, obwohl ich mir gewünscht habe natürlich, dass Walt um das Geld gekommen ist, als dann die scheiß fucking Nazis das Zeug, die Kohle ausgegraben haben und verladen haben, da war ich wirklich, das kann doch nicht sein, dass diese Wichser jetzt damit abhauen, das geht nicht.
Das ist natürlich auch sehr bitter, dass ausgerechnet die Jungs, die ja jetzt nicht die Obergenies sind,
die haben jetzt die Big Bucks.
Ja, mit einem relativ
aber da
simplen Deal noch, ja.
Manchmal hilft es vielleicht auch weniger nachzudenken.
Sich mehr das
denke ich mir auch bei so einer Folge. Es gibt bestimmt auch Zuschauer, die lässt das alles so ein bisschen kalt.
Ja, vielleicht auch. Ja. Vielleicht auch mal ganz gut. Dann schläft man besser. Gut, ja. Aber was Walter macht, ist, dass er tatsächlich Jesse sieht und ihn dann verrät, weil Jesse sich nur unter dem Auto versteckt hat. Kann man jetzt fragen, wie wahrscheinlich das ist. Aber
wie schnell habt ihr es gecheckt, dass er unterm Auto steckt?
Ich hab's vorher schon erwartet, weil man immer so das Auto genau, so
in der... Genau, das war so oft an der
Einstellung ich hab's Auto, tatsächlich nicht
bekommen. Und andererseits, wo hätte er sein können?
Ja. Ich hab gedacht,
verdammte
die fahren irgendwie alle weg und als letztes fährt Walt im Cadillac weg und Jesse liegt immer noch unten drunter und keiner entdeckt ihn.
Wäre tatsächlich auch
ganz schön gewesen.
Ja, und zu viel dann, Philipp, vielleicht musst du jetzt tatsächlich auch die Ohren zuhalten. Denn es kommt immer noch einer drauf, dann kommt eine Sache, die eigentlich kommen musste, aber ich wusste auch tatsächlich nicht, wie sie die noch verbauen sollen und das haben sie ziemlich clever gemacht.
Ja.
Weil ich habe gedacht, ja, wenn dieses Geständnis mit Jane kommt, es kann ja nur von Walt kommen. Niemand anders wusste davon, hat niemand mitbekommen, er hat es niemandem erzählt und jetzt kommt das Geständnis aus Rache, um einfach ihm noch einen reinzudrücken.
Ich fand, das war wirklich der tiefste Moment von Walt ever.
Dieses jemals. Abnicken dazu dann noch. Dass
dieses
sie
Abnicken war nochmal, aber I watched Jane die.
Mhm.
Und,
also da bin ich aufgestanden, ich habe Pause gedrückt und bin aufgestanden und bin erstmal 10 Runden um den Block gelaufen.
So. Im
übertragenen Sinne.
Das war tatsächlich sehr heftig. Aaron Paul, der Jesse Pinkman spielt, muss allgemein in dieser Staffel extrem viel leiden. Das ist schon wirklich...
Ja,
richtig hart. Hat nicht sonderlich viele Dialogzeilen, muss alles über seinen Gesichtsausdruck machen.
Hat er überhaupt gesprochen in dieser Episode? Ich weiß gar nicht.
Ja, nachher hat er ein bisschen gewinselt, sozusagen. Wir kommen
ja noch stimmt, drauf. Genau. Das,
kurz zur Veranschaulichung. Ich habe 3 Bier während der Laufzeit dieser Episode vernichtet, weil ich ab einem gewissen Punkt das kann ich nur noch mit Alkohol ertragen.
3 Bier bis zu diesem Zeitpunkt?
Ja, also so nach 10 Minuten. Da war ich dann schon so richtig an der Flasche gehangen. Oh Gott, ich brauche noch eins.
Herr Philipp, da will ich nicht wissen, was passiert wäre, wenn Sie jetzt, wenn Onkel Jack quasi das tatsächlich noch das zweite Mal abgedrückt hätte und ich habe fast damit direkt gerechnet.
Das war für mich auch fast einer der spannendsten Momente überhaupt in der Episode.
Ja.
In deinem Leben.
In meinem Leben, ja. In meinem Fernsehschauleben überhaupt. Also... Ja, wie er da kniet und ich war hin und her
Sie machen ja auch noch so ein bisschen was Fieses, da fliegen noch so ein paar Vögel richtig, hoch.
Genau, sie haben diese fiese Einstellung, wie Jesse nach oben guckt und diese zwei Vögel, die quasi so als Paar durch die blauen Himmel segeln. Und ich dachte so, okay, das ist es jetzt. Fuck!
Ja.
Nein!
Und dann, Jesse! Was sagt dann Onkel Jack? Er sagt, are you ready?
Oder ja, ich glaube schon.
We're good to go oder irgendwie sowas komisches, banales und Walter nickt einfach nur.
Ja, zweimal, also er nickt, beziehungsweise nickt er dann auch auf den Vorschlag, der dann kommt, nämlich von Todd, der dann noch kurzfristig einschreitet und sagt, machen wir mal lieber nicht, hat auch einen Vorwand, ich weiß nicht, ob das so... Es macht schon irgendwie Sinn. Er sagt, wir befragen ihn jetzt erstmal lieber, damit wir wissen, was die Polizei weiß oder was er weitergegeben
hat. Es ist halt auch spannend, dass offensichtlich von der Gang keine andere da irgendwie draufkommt. Es ist sowieso, es hat mich so rasend gemacht, diese Attitüde von Uncle Jack einfach. Ja. Der lässt das alles irgendwie komplett kalt und er ist so dieses, der auf einmal so den Sechser im Lotto gewinnt. So, hey, cool, wir haben jetzt hier die Millionen, die packen wir jetzt ein. Es tut mir leid für euch, Pech, ihr seid blöd gelaufen. Ne? Tschüss.
Übrigens, Wahnsinn, wie einfach er Menschen ermordet.
Ja.
Oder auch ermorden lässt. Ich meine, also er war ja auch verantwortlich für die 11 Gefängnismorde. Und wie er das alles abgehandelt hat mit Walter, das
definitiv
war schon extrem kaltblütig.
Ich fand's
das macht ihn auch wieder zu einem ziemlich guten Villain, auch wenn er ein bisschen eingeschränkt ist.
Mhm. Ja, geht einfach durch die Laufzeit, die jetzt in der Show ist, nur diese letzten Folgen. Ja. Aber was ich noch fast gruseliger fand, ist halt wirklich, wir haben ja schon öfter über Todd gesprochen, der schon immer ein Psychopath ist und der immer auch immer interessanter wird. Also vielleicht nochmal auch so ein bisschen in die Geschichte eingehen wird, der großen... Obwohl er jetzt nicht so super viel Screentime und so hat.
Haben wir gerade übersprungen noch seinen einen sehr, sehr bedenklichen Moment in seiner Geschichte.
Als er eben sein Beileid
kontrolliert quasi.
Ja. Definitiv. Ja. Ja, die eine Sache, wo es mir richtig kalt in den Rücken runtergelaufen ist, dass er gesagt hat, ich kann das dann machen mit der Befragung, weil Jesse und ich, wir haben da eine kleine Geschichte.
Ja.
Und da erinnert man sich vielleicht zurück, dass Jesse ihm damals ja auch eine reingehauen hat, als er den Jungen umgebracht hat, was ja noch relativ harmlos ist. Und Todd damals aber wusste, dass er da nichts zu machen hat. Also er hat da keinen Streit angefangen oder sonst irgendwas. Und da ich gesagt, oh Gott, jetzt kommt die Psychopathenrache. Obwohl Todd nie so ein Typ ist, der sagt, yes, ich räch mich jetzt, sondern
das geht alles an ihm Geist. Also emotional geht das alles völlig an ihm vorbei, hat man so das Gefühl. Und er sagt ja auch dann zu Walt dann so, yeah, we can get the job done afterwards, you know, no problem. Also, ich kann ihn dann hinterher kalt machen, ist kein Stress.
Aber da habe ich zum ersten Mal dann schon so das Gefühl gehabt, der hat jetzt irgendwie einen Plan, weil er jetzt sich rächen will und der hatte auch Spaß dran an dieser Folter-Sache.
Aber woran sollte er sich eigentlich, wofür sollte er sich rächen?
Naja, dass Jesse ihm dann damals eine reingehauen hat.
Jesse hat ihm ja danach auch ziemlich eindeutig die Meinung gesagt, aber gut.
Ja,
ich glaube, sowas eher, interessiert. Ich meine, wir sehen ja dann auch später genau Rache. Kennt er sowas überhaupt? Also
kann er jemanden überhaupt überinterpretiert sein?
Also,
vielleicht hätte er das genauso gut gemacht, wenn das nie passiert wäre mit dem Jungen. Ich weiß nicht.
Er denkt immer nur in Notwendigkeiten. Was ist jetzt der beste Move, so quasi?
Ja.
Der nächste beste Schritt.
Okay, bevor wir aus der Wüste rausgehen, wenn wir noch die kleine Szene oder die kurze Szene mit dem rollenden Fass, wollte ich ganz kurz auf...
Ja, wollen wir darüber nicht reden?
Ja, doch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich wollte nur kurz eine E-Mail einschieben von Christoph. Und du hast die bekommen, Axel. Und ihr habt nochmal musst du nochmal aufs Datum gucken und kontrollieren, ob die wirklich nicht nach dieser Episode geschrieben wurde, weil ich überrascht war, wie gut die Theorien waren, die Christoph uns geschrieben hat und dafür... Gibt's die Props von uns.
Mad Props.
5-Star-Review für die Mail von Christoph.
Und zwar hat Christoph, er hat uns eine längere E-Mail geschrieben, ich kann ihn leider nicht komplett vorlesen, aber er hat einige Sachen wirklich gut prophezeit und eine ganz witzige Theorie noch aufgestellt, die ich gerne teilen möchte mit euch und den Hörern. Erstmal schreibt er, eine Theorie von ihm ist, Walt rettet Jesse, und da würde ich auch mitgehen. Da ihr beim vorletzten Podcast so schon angemerkt habt, dass eigentlich niemand mehr auf der Seite von Jesse ist, außer Walt, könnte ich mir ein Ende vorstellen, bei dem, also jetzt mittlerweile nicht mehr mein Walt, schreibt er auch, könnte ich mir ein Ende vorstellen, bei dem Jesse entführt wird oder dergleichen. Vielleicht von der Meth Damon Nazi-Bande und Walt rettet ihn. Deshalb die große Wumme bei der Flash Forwards. Und ich würde sagen, erstmal Respekt, das mit der Entführung habe ich nicht kommen sehen.
Ja.
Und ich würde sagen, das ist tatsächlich das wahrscheinlichste Szenario. Ich plädiere immer noch dafür, dass Walt diese Sache mit der Waffe macht, um mir fällt ein gutes Wort ein. Im Englischen sagt man redeemen. Also,
seinen guten Ruf wiederherzustellen.
Ja, noch so den letzten Redemption Akt.
Wiedergutmachung.
Ja,
Wiedergutmachung. Wirklich? Also, wir greifen das ja jetzt ein bisschen vor, die
Spekulation. Naja, Jesse ist gefangen bei den Nazis und Walt wird ihn befreien. Das ist für mich die einzige logische Erklärung.
Er hat ihm doch gerade vor ein paar Minuten noch den Todes.
Todeskick
gegeben und jetzt dreht er sich um 180 Grad.
Ja, ich glaube, wir sollten uns diese Diskussion nochmal für später aufheben.
Also ich finde es eine wahrscheinliche Option. Aber ganz schön finde ich auch eine zweite Theorie, die Christoph uns geschickt hat. Er schreibt, ein unrealistisches, aber lustiges Ende wäre für mich, wenn so gut wie alle draufgehen am Ende der letzten Episode. Sei es durch eine Bombe oder Schießerei. Danach kommt dann sofort der Abspann und als Post-Credit-Szene sieht man, wie Todd Lydia über das Trümmerfeld führt. Sie hält sich natürlich die Augen zu und sie gehen in den Sonnenuntergang.
Oh.
Nachdem man sie dann fast nicht mehr sieht, sagt Lydia, I love you, Matt Damon. Und er antwortet trocken, okay. Ende.
Ja. Ja. Vielleicht sollte Christoph mal eine Review schreiben, das hört sich gar nicht so schlecht
konsistent
an.
Konsistent, finde ich, orientiert sich gut an den Figuren. Ja, also ich hätte überhaupt nichts gegen ein Matt Damon-Lydia-Spin-Off. Vielleicht würde ich das sogar lieber sehen als das Better Call Saul Spin-Off. Das ja, ich meine, das müssen wir jetzt vielleicht auch nochmal sagen, offiziell jetzt das grüne Licht bekommen hat. Ne? Genau. Also wir werden ein Saul Goodman Spin-Off sehen.
Genau, wer es noch nicht bei Serienjunkies.de gelesen hat. Axel, kannst du da was zu sagen als Newsredakteur? Inwieweit das fortgeschritten ist?
Es ist so weit fortgeschritten, dass es klar ist, dass es die Serie geben wird und dass es ein Prequel sein wird.
Und es wird auch direkt eine Serie, nicht nur einen Piloten geben, der dann möglicherweise gar nicht ankommt.
Ich glaube, 10 Episoden oder so sind bestellt, aber darauf lasse ich mich jetzt nicht festnageln. Genau, es wird ein Prequel, also die Handlung spielt vor der Handlung von Breaking Bad. Und es wird eben eine Dramaserie, eine einstündige. Also es wird keine Comedy, wie ja gemutmaßt wurde.
Gibt es denn schon Hinweise darauf, dass wir vielleicht so wunderbare, coole, bekannte, alte Bekannte wie Yul oder Kubi?
Na, es gibt noch keine Casting-News zu dieser Meldung. Also das Einzige, was feststeht, ist natürlich Bob Odenkirk. Aber ja, sonst gibt es noch nichts zu vermelden.
Bin gespannt. Also ich bin so jemand, ich brauche nicht immer, wenn ich irgendwas total liebe, wie jetzt Breaking Bad, dann, dass es weitergeht. Oder ich sage auch, ist gut, wenn man den Schlussstrich zieht und ein Spin-Off. Ich bin neutral dagegenüber. Ich gucke es mir sicherlich mal an.
Genau. Also
kann mir jetzt schauen, auch nicht was vorstellen. Passiert.
Ist auch schwer zu sagen, ob der Charakter von Saul überhaupt eine Serie alleine tragen kann. Bin ich ein bisschen skeptisch, aber...
Also ich bin auch skeptisch, wie sie das aufziehen wollen. Aber ich meine, Bob Odenkirk hat's drauf. Insofern... ihm kann man schon auf jeden Fall mal the benefit of the doubt geben. 5 € in die Denglischkasse. Ja, ich meine, was ja auch durchaus mal bemerkt werden soll, kein Saul in dieser Episode.
Ja.
Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass er nicht mehr so wirklich ins Geschehen, wie das jetzt noch kommen könnte, passt. Ja. Könnte es vielleicht sein, dass wir Saul Goodman gar nicht mehr sehen im letztlichen Verlauf der Serie? Was fände ich wirklich sehr schade.
Es ist auf jeden Fall so, dass er der Letzte ist, der noch auf Walts Seite ist. Der noch sich von Walt irgendwas sagen lässt nach dieser Episode.
Ja, also
er hat für ihn quasi den Trip organisiert, da kommen wir ja noch später dazu.
Aber Walt ist ja jetzt quasi, nachdem er in den roten Van eingestiegen ist, nicht mehr Walt.
Genau.
Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, welche wichtige Rolle er noch spielen sollte. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr...
er kriegt noch einen Abgang.
Ja, ja,
er muss eigentlich noch was bekommen. Also es wäre komisch, oder? Was war seine letzte Szene?
Ja. Sonst könnte ich mir höchstens noch...
vor der Tankstelle.
Sonst könnte ich mir höchstens noch vorstellen, dass wenn doch nochmal irgendwas mit der Polizei, ja, es wird ja noch was wahrscheinlich mit der Polizei passieren, dass er vielleicht festgenommen wird oder so.
Vielleicht sehen wir noch, wo Saul in Handschellen abgeführt
wird. Genau, das kann ich mir gut vorstellen. Okay, kommen wir zurück.
Weil wir gerade drüber reden, hat irgendjemand was sehr Lustiges geschrieben, dass Yul, der ja auch in dieser Episode nicht vorkam, wahrscheinlich gerade noch in dem Safehouse sitzt und verzweifelt auf Hank und Gomez wartet. Und wahrscheinlich halb am Verhungern ist, weil er sich nicht traut, vor die Tür zu gehen.
Nö, ich glaube, Yul sitzt einfach noch genauso da, wie als wir ihn verlassen haben. Hat genauso
wirklich
noch keine Millimeter bewegt. Ab und zu mal geblinzelt, alle 2-3 Stunden und so. Aber ansonsten nix.
Die Anmerkung fand ich wirklich sehr
wichtig. Ja, wir kommen zurück zur Folge. Und eigentlich geht die Sequenz sozusagen ja noch weiter. Ja, wir haben noch gar nicht gesagt, dass jetzt Uncle Jack quasi Walt noch ein bisschen Geld überlässt. Er überlässt ihm eine Tonne.
11 Millionen knapp geschätzt?
Ja.
Warum auch immer.
Auf Anraten von Jesse natürlich. Von Todd. Von Todd, ne? Ja. Allein wäre er da nicht drauf gekommen, der liebe Onkel Jack.
Ja.
Gibt Todd ihm den Tipp?
Ja.
Naja, Todd, er sagt, er macht es, weil Todd so viel von ihm hält. Irgendwie.
Man sieht aber auch deutlich vorher, wie Todd ihm ins Ohr flüstert, wie sie darüber sich beraten.
Das habe ich nicht gesagt. Ja, was haltet ihr von dem Move sozusagen? Man könnte jetzt natürlich sagen, nicht so dumm, da hält man sich vielleicht so ein bisschen Rachegedanken vom Hals. Im Endeffekt, wenn du jetzt jemandem noch die 10 Millionen gibst und die Möglichkeit gibst, auch abzuhauen, und hört man vielleicht nie mehr was von dem. Auf der anderen Seite, ja, du hast schon vorhin gesagt, Philipp, wäre ja auch die Möglichkeit da gewesen, ihn einfach auch umzulegen. Was ja auch einige gesagt haben, ist, dass sie jetzt ihn noch irgendwie drankriegen wollen mit dem Kochen, aber dafür haben sie jetzt Jesse im Endeffekt. Also da ist er auch nicht mehr verpflichtet. Also,
ja. Also eigentlich, sagen wir mal so, aus dramatischen und TV-Logic-mäßigen Gründen ist es natürlich logisch, dass Walt jetzt nicht sterben kann in diesem Moment. Charakterlich nachzuvollziehen ist es eigentlich nicht, weil wenn du mal 80 Millionen Dollar in der Wüste ausgräbst, das ist der Deal, den machst du und dann setzt du dich auf Acapulco zur Ruhe. Genau. Insofern wäre es eigentlich das Logischste gewesen für Jack, hier einfach Walt auch noch eine Kugel zu verpassen, die Kohle komplett einzusacken und dann ab in den sonnigen Süden.
Sowieso so. Jesse auch. Und ich meine,
ja, und vielleicht sogar Todd auch noch, obwohl hier
ist
Family.
Ja, gut, aber ich meine, das ist sowieso ein Mini-Problem, das ich habe mit der Episode, dass warum zur Hölle wollen die überhaupt noch weiterkochen?
Ja. Also. Oder sagen wir, naja, das wissen wir ja gar nicht, ob die noch weiter zu kochen wollen. Wir wissen nur, dass Todd noch weiterkochen will. Ja,
aber da für ihn gilt die gleiche Frage.
Ja, können wir gleich. Vielleicht will er ja was Eigenes aufbauen. Ja. Der Junge hat Ambitionen und so.
Kleines, he's in the Empire-Business.
Ja. Das Einzige, was man da wirklich Onkel Jack irgendwie zugutehalten kann, ist da so ein, vielleicht hatte er mehr Ehre als jemand wie Walt. Ja, dann im Endeffekt, dass er sagt, wir waren halt Partner. Da ist jetzt nichts direkt schief gelaufen zwischen uns.
Ich würde ganz, ganz eindeutig sagen, dass Onkel Jack da das nur macht, weil Todd ihn zuvor bekniet hat. Und er sagt das ja auch. Mein Neffe respektiert dich und sowas. Ja. Und wir sehen eben auch vorher eben die zwei.
Also ja, klar. Aber als Chef entscheidet er dann zumindest, ja, dass er das macht.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, er macht es vor allem, damit kein böses Blut zwischen ihm und Todd entsteht. Ich glaube, wenn Todd nichts gesagt hätte oder Todd nicht da gewesen wäre, hätte er wohl tatsächlich auch eine Kugel in den Kopf gejagt und wäre abgezogen.
Aber warum mit der Kohle. Der emotionslose Todd, warum will er unbedingt Walter retten?
Tja, vielleicht kommt da auch wieder so ein Spiel, dass Todd dann doch auch so einen Jesse Pinkman-haften Respekt für Walter White hat, weil er einfach irgendwie gedacht, das ist der Typ, ist der Oberchecker.
Er hat ihm alles beigebracht, was er kann.
Ja. Und,
er ist ein großer Mentor.
Vielleicht hat Todd ja dann doch so einen gewissen, möchte jetzt nicht sagen Moralkompass, aber Gerechtigkeitskompass, der ja Uncle Jack offensichtlich völlig abgeht, aber der sagt, diese 80 Millionen Dollar, die hat dieser Typ sich durch unglaublich harte Strapazen, ihm jetzt wirklich mit nichts hier in der Wüste zurückzulassen, das ist einfach, das geht nicht, das kann man nicht machen. So.
Ja, und außerdem wird es dann ja auch nicht die wunderbare nächste Szene geben.
Richtig. Die da ist, dass Walt mit diesem Fass erstmal wegfährt und dann
ist ein Sprit. Natürlich ist das Benzin.
Natürlich ist das Benzin, aber es gibt ja noch eine relativ logische Erklärung dafür, dass nämlich sein Auto vorher ziemlich durchsiebt wurde und der Tank getroffen wurde. Ja. Und dann kommt eigentlich das, was kommen musste, irgendwie Walt, der so Sisyphus-mäßig die Tonne durch die Wüste rollt. Ja. Zu dem Lied, ich habe es mir noch rausgekriegt, Take My True Love by the Hand von The Limelighters. Ja. Was ja wirklich, das wird ja nicht immer so gemacht, aber diesmal ist es schon.
Es passt wie die Faust aufs Auge.
Genau, weil der Text ist jetzt wirklich eindeutig zur Szene.
Genau.
Ich habe jetzt nicht so die Details im Kopf, aber es ist so nach dem Motto.
Er singt darüber, er hatte mal ein Haus, er hatte mal einen Job, er hatte mal
alles mal war schick.
Jetzt hat er gar nichts mehr. Ja. Und jetzt muss er roamen, er muss auf Reisen gehen und woanders hingehen. Und das ist ja Walter White quasi in Essenz.
Ja. Auch hier muss ich sagen, so sehr ich mir irgendwie immer, vor allem im Lauf der letzten und auch schon vorletzten Staffel gewünscht habe, dass sowas passiert, es war für mich schwer anzusehen. Walt, hier irgendwie dieses Fass und so. Oh, how the mighty have fallen.
Ja. Für mich war es Comic Relief, und muss ich sagen.
Echt?
Ja, ich habe die Szene mehr als genossen. Ich war mir davor schon sicher, dass es eine sehr gute Episode wird. Bei der Folge war mir sofort klar, 5 Sterne, nichts anderes. Supergeil.
Ja.
Also ich habe es geliebt, ich habe die Szene geliebt, ich habe den Song geliebt. Ich habe mir den Song, glaube ich, danach 5 oder 6 Mal angehört.
Ich würde auch die Szene gar nicht kritisieren. Ich will nur sagen, meine Wahrnehmung war, oh Gott, das ist einfach, das kann alles nicht wahr sein, verdammt nochmal. Das darf einfach nicht sein.
Und Axel, du hast ein Detail gesehen, das ist mir auch entgangen. Walt quasi da durch die Wüste läuft?
Da liegt im Vordergrund liegt eine Hose rum. Und das ist eben, soll die Hose sein, die er quasi in der ersten Episode aus dem fahrenden Van schmeißt.
Ich habe es tatsächlich nicht gesehen, muss
ich sagen. Ich habe es auch mit mir angelesen. Ich habe es in der Review steht es nicht, weil ich habe das gesehen und ja, habe mir keine weiteren Gedanken gemacht darüber.
Ja, aber auch schönes. Das
ist wohl so ein kleines Easter Egg.
Ja, schönes Easter Egg.
Ja.
Definitiv. Ja, er kommt dann zu so einem Indianerhäuschen, kein Reservat, also da lebt ein alter Indianer und er kauft ihm das Auto ab, was. Ja, viel mehr konnte er in dem Moment eigentlich nicht.
Ich glaube, was der alte Indianer sonst so macht, wenn da keine verzweifelten Männer mit Geldtonnen gerade vorbeikommen, ist ziemlich dröge da. Ne? Ja. Er hatte nicht mal eine Fernsehantenne oder einen Satelliten.
Im Hintergrund war so eine Minisiedlung noch zu sehen. Ich glaube, allein ist er da nicht, aber was glaubt ihr, wie Walt das Fass auf den Pickup gehievt hat?
Völlig allein jedenfalls.
Er hat es gezeigt.
Ich glaube, du kannst es nicht schaffen. Nee, es wird nicht gezeigt. Es steht auf einmal drauf.
Ja. Nee. Sieht man nicht, wie er so ein bisschen so im letzten Moment der Bewegung ist, wie er es hochwuchtet?
Aber die Frage, wie schwer sind 10 Millionen Dollar? Ja,
also auf jeden Fall zu schwer, um es hochzuheben selbst. Aber gut, whatever.
Details am Rande. Ja, wir gehen zum ersten Mal jetzt zu anderen Figuren. Also dieser Anfang dieser Folge war ja wirklich, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt ging insgesamt, eine Viertelstunde, 20 Minuten. Ziemlich heftig. Also im Endeffekt haben wir jetzt irgendwie fast über eine halbe Stunde auf jeden Fall in dieser Wüste verbracht.
Ja, und ohne einmal auch nur durchzuatmen.
Ziemlich krasses Zeug, auf jeden Fall. Ja, wir kommen zum Car Wash. Walter Jr. ist immer noch fleißig an der Kasse. Er bekommt ja
immer noch ein A1-Day.
Noch!
Noch!
Grandboss most definitely not an A1-Day so far.
Und ziemlich auch hart anzuschauen, wie Marie da jetzt ankommt.
Marie auf dem Triumphmarsch.
Genau. Ich fand auch wirklich toll, Entschuldigung, wenn ich gleich da einsteige, aber die Szene hat toll angefangen, weil du siehst es schon im Blick und es ist so dieses... So dieses finale Durchatmen, bevor ich rüste mich jetzt nochmal und dann laufe ich dann. Also toller Szeneneinstieg. Ja, Ryan Johnson. Ja.
Sie möchte dann mit Skylar sprechen und ich fand das eigentlich auch interessant, was dann passiert. Sie ist ja dann echt nicht so...
Sehr überraschend, fand ich.
Ja, also, sie lässt dann nicht so raushängen, sie liebt ja ihre Schwester immer noch und sie will da irgendwie einen Weg finden, das wieder einigermaßen gerade zu biegen. Ja. Wo sie echt mehr Größe, also Hank und Marie zeigen in dieser ganzen Situation immer mehr Größe als Walt und Skylar eigentlich.
Haben sie auch verdient.
Bildkomposition, das haben wir auch schon in eigentlich fast allen Folgen jetzt der fünften Staffel gehabt, Skylar mal wieder in weiß und Marie diesmal in schwarz schon fast.
Ja, so fast. Ja. Wahrscheinlich ist es dunkel-lila oder es muss ja irgendwas mit lila sein.
Ist schon so irgendwie so fast so ein bisschen in Trauermodus, obwohl sie ja selbst noch nicht weiß, was passiert ist. Und Skylar.
Ich leide vor mich hin. Ich rede einfach weiter.
Ja. Marie fordert zwei Sachen ein. Also sagt halt, dass sie den Anruf bekommen hat. Das fand ich ganz gut, dass der Anruf natürlich jetzt auch noch in die Story eingewoben wird. Dass das nicht nur einfach so ein Ding war, wir haben ja letzte Woche alle gesagt, Hank hat jetzt da angerufen und nochmal gesagt, I love you. Und das ist ja voll TV-lame. Ja. Nö, das hat auch
alles einen Sinn.
Das hat tatsächlich alles einen Sinn.
Also Chekhov wäre begeistert. Ja.
Und sagt jetzt eben, so und so ist es, Hank hat Walt festgenommen, du musst zwei Sachen machen. Einmal dieses Video zerstören, was ihr gedreht habt, aus der Folge Confessions.
Das ist auch so schön, wie Skylar da so gleich so nickt, so schuldbewusst. So, werde ich wohl machen.
Aber ich meine 100%, jetzt reden wir wieder drüber und zerpflücken die Episode in ihre Einzelteile. Aber so 100%ig ist es doch auch alles wieder nicht. Also, dass Skylar ihr sofort glaubt, es könnte ja auch irgendwie ein Trick sein, ein Täuschungsmanöver, dass sie sofort darauf reinfällt. Dass es realistisch ist, dass sie überhaupt noch irgendwie rauskommt aus der ganzen Sache, weil meiner Meinung ist es überhaupt nicht realistisch, dass Skylar irgendwie noch sich vor den Strafverfolgungsbehörden retten kann. Aber gut, wir wollen nicht zu streng sein.
Zweite Sache, die Marie einfordert, ist eben, dass Walt Jr. jetzt eingeweiht werden soll. Und dann schlägt die große Stunde, die schlägt dann nachher.
Ja, kommt später.
Wir gehen erst nochmal weg und kommen zu Jesse. der eben vorher in Gefangenschaft geraten ist.
Ein Magenschlag nach dem
Herzen. Ja, jetzt bin ich raus.
Aber was habt ihr gedacht, als er quasi echt schon dieser professionelle, naja, nicht Folterkeller, aber es war so ein Verlies schon wirklich.
Also
ja?
ich hab halt gedacht, Jesse wünscht sich jetzt einfach gerade einen Tod irgendwie. Ja. Also, was will man dem Jungen noch antun, was man ihm noch nicht angetan hat?
Also ja, was offensichtlich wieder offscreen, also die Gewalt in diesen Folgen nicht so explizit in dem Sinne, ja, dass man alles sieht. Ne? Am Anfang der Serie war das teilweise ein bisschen anders.
Macht es irgendwie nur noch umso schlimmer.
Ja.
Wenn man, ich hab auch ein bisschen länger gebraucht, bis ich gesehen habe, wie sehr Jesse gefoltert wurde. Also ich glaube, sein ganzes Gesicht sieht man erst relativ spät, wenn er aus diesem Folterkeller rauskommt. Ja.
Also was haben sie denn da mit ihm gemacht? Das war irgendwie komplett zerschnitten.
Ja,
oder
die
was?
Haben gecuttet.
Ja. Fucking Arschlöcher, ey.
Und sehr wahrscheinlich vor allem...
Sorry, ich muss ein bisschen fluchen heute, aber es geht nicht klar.
Ja, sehr wahrscheinlich war das Todd, der Folterknecht, der ihn dann auch da rausholt. Was ich noch sagen wollte, ich weiß nicht genau, ob das in der nächsten Szene oder Einstellung erst kommt, aber es gibt auf jeden Fall eine Einstellung, wo Jessys eine Gesichtshälfte dann auch so sehr im Dunkeln ist und es sieht fast so aus, als hätte er so kein Auge mehr, die Augenhöhle wäre so ausgehöhlt.
Also wie gesagt, sehr ich habe lang gebraucht, bis ich gesehen habe, was überhaupt mit ihm passiert ist. Ja, er ist ja auch voller Horror als
Todd. Aber da musst du jetzt nochmal fragen, da habe ich das teilweise vielleicht auch akustisch nicht so ganz mitbekommen, was wollte Todd jetzt aus ihm rauskriegen? Klar, Jesse hat einmal ein Geständnis für Hank auf Band gesprochen und theoretisch hat Hank auch das Geständnis, theoretisch, das Walter am Telefon gemacht hat. Obwohl da die Nazis eigentlich nicht so wirklich mit im Spiel waren.
Aber es geht um dieses Band. Das sagt ja der Jesse dann. Fahr einfach zum Haus von Hank und hol das Band und das ist der einzige Beweis.
Ah, okay, okay.
Das habe ich tatsächlich auch nicht akustisch verstanden.
Ja, da hat Jesse so ein bisschen rumgebrüllt und war ja auch...
In seiner Verzweiflung leicht verständlich.
Ja.
Ja, genau.
Und dann wird's, die Folge setzt immer noch mal eins drauf, wie auch am Anfang schon, wird's richtig heftig. Sie kommen in das Labor.
Dann kommen wir in einen Horrorfilm.
Und es ist echt mies. Dann wird so Jesse so angeschnallt.
Ja. Und Matt Damon wird vollends zum Norman Bates einfach.
Ja.
Und Jesse wird vollends zum Old Yeller.
Ja. Richtig.
Also zum angeketteten Hund.
Ja, also er. Ja, wird erstmal angekettet, dann kommt der Zoom auf das Foto, was am Ende der Halle oder so steht, wo Andrea und Brock...
Warte, der auch ein bisschen verwirrt, auf was Jesse da guckt, weil man... Ich habe nicht sofort das Foto gesehen, sondern er guckt irgendwie ins Dunkle und da sind so Umrisse von irgendwas und ja, ich dachte, er kommt jetzt gleich eine Person irgendwie aus dem Schatten getreten oder sowas, aber ja.
Man sieht dann nach dem Zoom, dass es eben Andrea und Brock sind, was... eigentlich mal klar, die haben irgendwie ihre Recherche gemacht, die Jungs, und die wissen, das ist seine Schwachstelle. Und ich glaube, sie wollen ihm einfach nur wissen lassen, wir wissen Bescheid.
Genau.
Ja, na klar. Wenn du hier nicht
das letzte Druckmittel, das man
mitmachst. Ja, im Prinzip hat er ja sonst auch niemanden, den er sich scheren würde.
Sozusagen. Das ist ja auch so schön, da wird auch der Ausmaß an krimineller und psychopathischer Energie von Matt Damon hier bewusst. Und einfach, es läuft so komplett nonverbal ab alles. Also die Kette, an der Jesse dranhängt, die reicht genauso vom Arbeitsbereich bis zum Foto. Und Matt Damon kommt ja auch quasi rein und sagt einfach nur noch, let's cook.
Ja.
So, auch so wie in seiner genialen, nonchalanten, völlig beängstigenden Art. Und es ist praktisch alles klar, sozusagen. Ja. Er weiß schon, also er muss nicht auf das Foto deuten und sagen, du weißt schon, was passiert, sondern wir wissen
auch
Bescheid.
Interessant, also Todd kannte ja Jesse. Das heißt, sie sind ja nicht jetzt erst drauf gekommen, dass sie ihn eventuell immer auch als Koch einstellen könnten.
Ja, Todd wusste das sicher, dass...
Aber klar, jetzt da das Problem akut bestanden hat, dass sie jemanden brauchen, der die Qualität verbessert, der das Blue Meth irgendwie richtig herstellt, kamen sie jetzt vielleicht auf die Idee. Aber Axel, du hast vorhin schon gesagt, warum überhaupt weiterkochen?
Ja,
da habe ich ehrlich gesagt im ersten Moment gar nicht dran gedacht. Aber natürlich, klar, die Frage muss man stellen, wenn sie, ich meine, 80 Millionen irgendwie jetzt haben oder 70, was willst du da noch groß für eine Organisation aufziehen? Die Gefahr, dann erwischt zu werden, ist ja viel zu groß.
Natürlich. Also,
was soll das?
Der Payoff ist überhaupt nicht gut genug. Also der ganze Stress, ich meine, die ganze, das ganze Exportunternehmen mit Lydia und...
Vielleicht wissen wir ja gar nicht, was da jetzt genau abgelaufen ist. Vielleicht ist ja tatsächlich sozusagen Onkel Jack und seine Nazi-Bande sind mehr oder weniger raus und die gehen jetzt einfach in Saus und Braus ihre gefundene Kohle verpulvern. Und Todd möchte offensichtlich ja irgendwie dieses Business noch am Leben erhalten, vielleicht auch wieder in Kombination mit Lydia, vielleicht macht er es auch nicht unbedingt aus Gefallen zu Lydia, aber Lydia hat ja auch Druck, die braucht das Meth. Hm. Und da zwischen den beiden besteht offensichtlich noch die Geschäftsbeziehung, die Todd offensichtlich respektieren will. Also er möchte nicht aussteigen.
Und wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben ja letzte Folge groß drüber geredet, dass da so eine kleine Szene, so ein kleiner Crush sich auch entwickelt hat zwischen Todd und Lydia. Ja. Und es kann ja sein, dass sie ihn da so ein bisschen um den Finger gewickelt hat oder halt er sich nichts, vielleicht macht er sich noch nicht mal was aus dem Geld, ne? Er macht sich aus nichts so wirklich, dann macht er es einfach weiter, weil er sie jetzt irgendwie gut findet.
Wie ich schon gesagt habe, der hat einfach unternehmerische Ambitionen, der Mann.
Ja, aber wenn es ihm nicht um Geld geht, dann hat er doch auch keine unternehmerischen Ambitionen.
Ja, aber vielleicht geht es in dem Moment um Lydia.
Ja, aber dann soll er halt sagen, hier, ich habe 10 Millionen jetzt, lass uns in den Sonnenuntergang reiten. Ja. ich meine, dann wird Lydia auch dabei und ich meine, bei ihr habe ich sowieso noch nie so richtig verstanden, warum sie im Meth-Business drin ist. Weil sie hat ein monsterfettes Haus, hat eine gute Stelle bei einer, bei einer angesehenen Firma, ist da anscheinend.
Gotta pay that mortgage, man. Genau.
In Albuquerque sind die Immobilienpreise
anscheinend. Da bin ich gespannt, ob sich da noch was ergibt oder ob sie das jetzt nicht so komplett auflösen, weil sie einfach sagen, der wollte halt weitermachen. Oder ob da jetzt noch wirklich ein guter Grund kommen muss. Fände ich jetzt nicht so schlimm. Also es ist natürlich eine Frage, die man sich stellt, aber...
Ähnlich wie bei Saul stellt sich natürlich auch bei Lydia die Frage, wo sie jetzt noch reinpasst ins Endgame. Aber ich fände es auch wie bei Saul sehr schade, wenn man sie jetzt einfach nicht mehr sehen würde.
Also es wird irgendwie muss sie nochmal auftauchen. Noch mal auftauchen
auf jeden Fall. Wir haben noch zwei Folgen, das ist nicht mehr sonderlich viel. Aber bis jetzt... macht Breaking Bad, da machen die Autoren das auch ziemlich gut, dass sie die Storylines, die irgendwie offen sind, versuchen zum Abschluss zu bringen. Ne? Also man hat ja genug andere Serien gehabt, wie Lost oder, weiß ich nicht, die Sopranos oder so, wo durchaus auch mal Sachen so ein bisschen offener
gelassen werden. Also es kommt schön alles zum Abschluss, muss man wirklich sagen.
Da ist Breaking Bad, ich glaube, der große Vorteil, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, wie viel ist wann schon geplant gewesen, etc., da kann man nie alles planen bei so einer großen Serie. Da werden auch die Drehbücher nicht direkt am Anfang geschrieben, 60 Stück, und dann irgendwie verfilmt. Aber ich glaube, im Endeffekt sind wir schon relativ nah dran oder an der Perfektion, was man machen kann, wenn man vorher eine Idee hat, wo man hin will. Man hat einen Anfang und ein Ende.
Also ich glaube, Gilligan hatte schon die Idee, wo er hin wollte damit.
Ja.
Aber ja, also wie jetzt die Ausformung ist, das sieht man jetzt. Und ich meine, es kommt alles sehr schön zusammen, aber es gibt schon auch einen kleinen Preis. Also der Preis ist halt einfach, dass nicht alles unbedingt sehr schlüssig und logisch und realistisch ist.
Ja, aber wir haben es ja schon mal gesagt, das fand ich auch gut in der letzten Folge, was du gesagt hast, der Realismus liegt nicht...
Ist nicht die Prio Nummer 1.
Genau, liegt auch nicht darin, dass da jetzt irgendwie sonderlich realistische Sachen passieren mit irgendwelchen Heists und so weiter, sondern wie die Leute reagieren und was das mit den Leuten macht. Das fand ich auch ziemlich. Das ist auf jeden Fall richtig.
Ja.
Okay, wir kommen. Ja, jetzt kommen wir zur großen Stunde. Das Walter Junior sozusagen.
Jetzt 5 Jahre Frühstücke haben sich jetzt ausgezahlt.
Ja. Großartig. Also die Storyline von ihm fand ich wirklich irgendwie witzig, dass sie ihn immer im Dunkeln gelassen haben und er hat sich ja im Prinzip seit Anfang der Serie überhaupt nicht verändert.
Nö.
Wusste nie was von dem, was abging, und jetzt kriegt er das einfach so vorgetragen. Jetzt kriegt er
irgendwie Thors Hammer über den Schädel gezogen. Ja, er kann es natürlich nicht glauben.
Ja.
Er will es nicht glauben.
Und ich fand auch, RJ Mitte hat es echt ganz gut gemacht.
Ja, ich bin ehrlich gesagt kein großer RJ Mitte-Fan. Also, ja, ich finde, er ist ein bisschen schauspielerisch begrenzt, aber... Es ist vielleicht auch schwer, irgendwie dann in einem Moment alles rauszuholen. So.
Ich fand, er hat jetzt eigentlich in der Staffel so ein paar Sachen bekommen, die er eigentlich ziemlich cool gemacht hat.
Ja, die wurden sehr oft gelobt, aber ich selbst wurde damit nicht so warm. Ich fand es ein bisschen overacted alles. Also, er hat es ein bisschen überspielt, dieses Erschrecken, dieser Unglaube. Ja. Also, ja.
Philipp, was meinst du? RJ Mitte hat jetzt endlich, endlich kriegt er auch mal was mit.
Sozusagen. Ja, ich war nie ein großer Fan von ihm, das habe ich ja schon im Podcast oftmals kundgetan. Es ist halt so dieses, das ist halt auch richtig schwer zu spielen, so eine Unglauben, was umstürzendes Lernen, das musste so komplett, und er hat halt so dieses, ich glaube euch nicht, ja. Also es war so ein bisschen, es war wackelig. Ich meine,
ich weiß nicht, ob es an seiner Mimik liegt oder irgendwas. Mir kommt es vor, als würde er jetzt vielleicht irgendwie der Schauspieler alles in diesen einen Moment packen und dann übers Ziel hinausschießen.
Also ich weiß nicht, also ich verstehe die Kritik nicht so ganz, weil ich meine, der spielt einen behinderten Jungen, das muss man aber so sagen. Und
ja, klar.
Ich weiß nicht, wie er sonst ist. Aber er ist ja
nicht geistig behindert oder so.
Also nee, aber er hat ja durchaus auch.
Er hat so ein bisschen eine
Sprachstörung und so weiter.
Defizite, ja.
Ja. Von daher finde ich, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist Adjei Mitte auch ein Schauspielgenie. Ich weiß nicht genau, wie er sonst spricht. Ich habe mir jetzt keine großen Interviews mit ihm angeguckt.
Mein Problem liegt auch eigentlich ja weniger in der Performance, sondern einfach in der ganzen,
Weg,
ja, in der ganzen Figur, weil sie es einfach wirklich verpasst haben, mit dieser Figur über die gesamte Serienlaufzeit irgendwas Interessantes zu machen. Und klar kannst du das in einem Moment nicht wieder gut machen, sozusagen. Ja, da hätte sich jetzt auch Archimedes den Emmy erspielen können in dieser Szene, und es wäre trotzdem nicht das gewesen, also es hätte trotzdem nicht gereicht, um mich mit der Figur Walt Jr. wieder zu machen.
Es ist schon interessant, was sie da für eine Entscheidung getroffen haben. Irgendwann müssen sie ja mal die Entscheidung getroffen haben, und sagen, geben wir dem jetzt noch irgendwie einen Spannungsbogen, einen Erzählbogen, oder lassen wir ihn quasi einfach so im Dunkeln. Also jede andere Serie hätte das ja, glaube ich, der Sohn des Protagonisten muss irgendwie eine tragische Rolle spielen, etc. Und das geben sie ihm gar nicht. Ich fand es einerseits ganz cool.
Ich habe ja da mal den Verdacht geäußert, dass es daran lag, dass sie vielleicht irgendwann erkannt haben, dass Archimedes nicht unbedingt der Performer ist, den man viel aufhalten kann. Ich weiß, es ist ein bisschen böse, aber das ist halt nur meine Vermutung so. Letztendlich kannst du sagen, hat es über den gesamten Handlungsverlauf irgendeinen Unterschied gemacht, ob Walt Jr. jetzt 17 oder 16 Jahre alt ist? Er hätte auch 6 Jahre alt sein können, oder? So ungefähr, wie das jetzt alles gekommen ist.
Problem ist halt auch, dass er gegen Cranston, Anna Gunn und Aaron Paul anspielt.
Ja, also, klar.
Wenn du Cranston siehst, wie er auf dem Boden liegt und heult und sein Gesicht verzogen ist, das sieht irgendwie authentischer aus, als wenn Adjei Mitte sein Gesicht verzieht.
Okay, wir machen gleich weiter, bevor das hier zum Adjei Mitte-Bashing ausartet. Da kommt für mich was ziemlich Interessantes, womit ich eigentlich dann gar nicht gerechnet habe. Walt ist dann bei sich im Haus, fährt mit seinem neuen Pickup-Truck, neuem alten
Pickup, new ride.
vor und packt Sachen ein, und dann kommt seine Familie nach Hause. Und in dem Moment habe ich mich gedacht, er fängt dann sofort an, so nach dem Motto, gut, dass ihr da seid, packt mal eure Sachen, wir hauen jetzt ab.
Ja.
Und ich bin mir nicht ganz sicher, wenn die jetzt nicht gekommen wären. War mir relativ sicher, dass er alleine abgehauen wäre.
Ich dachte auch erst, er haut alleine ab.
Ja, das jetzt nicht mehr. Und dass das jetzt nur so wieder mal gut überspielt. Naja, jetzt mache ich das Beste aus der Situation, versuche die zu überzeugen, mitzukommen. Aber ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass er jetzt seine Family abholen will. Wie seht ihr das?
Er kommt rein und packt einen Koffer von sich. Und da zu dem Zeitpunkt dachte ich, ja, er haut jetzt ab. Und dann geht er aber, glaube ich, in Hollys Zimmer, packt ihre Klamotten ein. Genau. Und dann weiß man ja eigentlich, dass er auf die
Familie. Macht war. Eigentlich auch Sinn, weil er ja immer gesagt hat, Familie und klar. Aber irgendwie in dem Moment.
Es ist ein interessanter Gedanke, aber ich glaube auch, ich meine, die Sache für Walt ging es immer darum, letztendlich irgendwie die Familie zu retten, irgendwie durch diese ganzen Aktionen.
Und gleichzeitig.
So pervers es auch klingen mag. Ja, aber. Was wäre jetzt sozusagen, dann wäre wirklich alles, wenn er sich jetzt allein verpieselt hätte, dann wäre das wirklich alles für die Katz gewesen, endgültig.
Nee, stimmt. Naja,
11 Millionen Dollar.
Ja. Vielleicht habe ich da
allein, was hätte der Walt damit gemacht?
Ja, ich glaube, ich habe deswegen so gedacht, weil ich dachte, er kann jetzt nicht mehr Skyler auch gegenübertreten wegen Hank, was passiert ist. Deswegen hatte ich das, glaube ich, so im Kopf, dass es jetzt durchaus möglich wäre, dass er jetzt abhaut und sagt, das hat keinen Sinn mehr. Aber ihr habt schon, wahrscheinlich wollte er tatsächlich wirklich, dass seine Familie
bekommt. Er hätte ja auch einfach abhauen können und das Geld irgendwie in eine Safety-Deposit-Box in New York City oder was weiß ich, und Skyler dann die Adresse von dem Ding.
Naja, klar.
Aber jetzt mal kurz, weiß ich nicht, ob ihr mir das beantworten könnt, aber hat Walt eigentlich in der letzten Episode mitgekriegt, wie Hank Mary angerufen hat? Weil sonst könnte man ja sagen, der weiß ja gar nichts.
Muss also er ja mitbekommen.
Er stand ja 2 Minuten. Ja, er war schon, hat schon Handschellen an und er hat zumindest gesehen, dass er telefoniert hat. Ich weiß nicht. Aber
ja, also ich würde sagen, ja.
Weil ich meine, also so wie er sich verhalten hat, könnte man ja auch sagen, Walt weiß ja einfach noch nicht, dass Skyler weiß, dass die Verhaftung zwischen ihm und Hank stattgefunden hat, dass da irgendwas war.
Nee, ich fand es gerade so überraschend, dass er so hektisch war, weil wovor ist er denn davon gerannt? Also, es gab ja nichts. Warum war er so hektisch? So, also, es gab ja nichts, was ihn zu dieser Hektik irgendwie gezwungen hätte.
Ja, außer dass halt gerade sein Schwager
ermordet wurde. Das weiß ja keiner.
Ja, nee, stimmt schon. Also,
die einzige, die haben die eigentlich weiß, ist die Leiche von Hank da einfach liegen lassen im Sand?
Sie haben es
im Loch verbuddelt.
Ihn und Thomas.
Ach, stimmt. Ich war zu geschockt für solche Details, Leute. Das müsst ihr mir alles jetzt hinterher erzählen.
Ja, apropos geschockt, es ging dann echt heftig weiter. Und zwar, ja, der Grund, warum Skyler dann wirklich nichts macht, sie will erstmal eine Sache wissen, und zwar, wo ist Hank? Weil sie jetzt weiß, eigentlich kann nicht sein. Wie bist du jetzt wieder rausgekommen? Ich glaube, Walt sagt dann sowas wie,
trust me for once, also sie sollen ihm vertrauen.
Er hat verhandelt, kleiner deswegen Scherz. Ist er dann auch mal rausgekommen, was ja irgendwie auch völlig bescheuert ist. Und Skyler jetzt wirklich an den Punkt auch angelangt ist, zu sagen,
sie war ja schon vor 5 Episoden an dem Punkt, wo sie ihm einfach kein Wort mehr glaubt. Und,
und jetzt aber auch wirklich wissen wollte, vieles war ihr egal, so, er hat Leute umgebracht und so, das weiß sie alles, aber Hank, da musste sie, war dann für sie auch Ende.
Also das hatte ich ja auch im letzten Podcast schon gesagt, das ist wahrscheinlich auch der Punkt, warum, also habe ich immer gedacht, wo dann Walt auch die Nazis ja eigentlich wieder zurückgerufen hat, als er gesehen hat, dass Hank involviert ist hier, weil er wusste, sobald Hank irgendwas zustößt, wird auch Skyler nicht mehr auf seiner Seite sein. Und wir haben jetzt gesehen, dass das
definitiv ist. Das ist halt, glaube ich, genau das, was jetzt alles gerade in dieser Folge auch verhandelt wird und zusammenbricht. Walt hat immer gedacht, er kann das alles kontrollieren. Er ist der schlauste, tollste Typ überhaupt. Und du hast ja gerade gesagt, irgendwann wollte er es jetzt, kam er selbst an die Grenze und das Zurückrufen hat dann nicht mehr funktioniert. Und jetzt bricht ja alles über ihn hinein. Und jetzt kommt genau das, jetzt setzt sich auf einmal seine Frau sogar noch gegen ihn irgendwie gewalttätig ein. Und da kommen wir auch wieder zu der, das fand ich ziemlich cool konstruiert in dieser ganzen Folge, kommen wir nochmal auf die Anfangsszene, aber jetzt schon eigentlich, indem wir einmal diese Einstellung haben, wo Skyler das Telefon liegen
großartige,
hat. Und du weißt, am Anfang, Shot, damals hat sie noch mit ihrem Mann schön übers Telefon die Sachen geklärt und diskutiert. Ja. Und diesmal greift sie zu dem Messerblock, der auch in der ersten Szene daneben neben ihr stand.
Ja. Hat auch jemand geschrieben, dass es dieser Clown, der hässliche, den sie einpackt, das ist Foreshadowing auf Walter, wie er auf dem Boden liegt und sein Gesicht verzerrt. Da ist nämlich er der hässliche Clown. Also.
Sehr gut. Wir haben auch sehr gute Kommentatoren. Und das war dann wirklich wieder eine sehr, sehr intensive Szene davon, weil die Folge wirklich nicht arm. Ich dachte, Gott, jetzt ist es um den nächsten geschehen, hätte mir sehr, sehr gut vorstellen können, dass Skyler irgendwie auf diesem Messer landet oder
ich
so.
Ich dachte auch irgendwie, dass Skyler sie irgendwie umbringt oder so. Also in dem Moment dachte ich, dass er komplett durchknallt und vielleicht das Messer irgendwie in ihren Arm rammt oder so irgendwas. Und,
oder ihn sogar umbringt. Walt Jr., was natürlich nochmal doppelt hart.
Also der Kampf, das war wirklich dann der nächste Moment, wo man irgendwie, wo der Atem gestockt ist.
Was für ein geiler Move von Walt Jr. war das am Schluss, als er sich so schützend vor Skyler geworfen hat, oder? Das war vielleicht ein bisschen sogar zu smooth aus. Das sah nach eintrainiertem Stuntprogramm ein bisschen aus. Er hat sich irgendwie so nach vorne gerollt und sie dann irgendwie so hinter ihrem Arm so in Schutz gezogen. Also das war irgendwie so, auf einmal Walt Jr. Action Hero.
Aber auch sehr interessant, seine Reaktion, er ruft dann die Polizei, ne? Und überhaupt seine ganze Reaktion auf dieses...
Also er reagiert recht schnell. Er sieht dann, er glaubt ja die ganze Zeit nicht, wer sein Vater ist. Ja. Und dann sieht er's.
Genau.
Er sieht dann quasi, Heisenberg kommt raus und er sieht, wer sein Vater ist. Und dann reagiert er sehr schnell.
Also das ist dann und wie erbärmlich auch Walt vorher, als sie da in Einfahrt noch, wo irgendwie Walt Jr. sagt, Dad, they said you're a drug dealer. Und Walt sagt, no, I'll explain everything later.
Und dann gibt's nochmal eine tolle Szene. Ist das kurz vor dem Messerkampf? Nee, nach dem Messerkampf. Dann steht er da und sagt, ja, wir sind doch eine Familie.
Ja.
Und wiederholt es dann nochmal so. Irgendwie in gedämpfter Stimme. Und da die schauspielerische Leistung von Cranston wieder mal. Also ich meine, er übertrifft sich von einem Mal zum nächsten, aber da fand ich es wirklich auch außergewöhnlich
gut. Definitiv. Und auch wieder gut zu sehen, wie der moralische Kompass irgendwie völlig durcheinander gekommen ist. Ne? Walt versteht es mittlerweile gar nicht mehr. Sein Sohn hat jetzt gerade erfahren, dass er ein Drogendealer war und sein Sohn sagt sofort, nö, geht ja gar nicht. Er weiß noch nichts von irgendwelchen Morden oder sonst irgendwas, ja.
Und er glaubt trotzdem noch, dass er es irgendwie zurechtbiegen kann. Ja, genau. Wenn sie ihm nur irgendwie vertrauen werden. Ich kann das alles erklären so. Und auch den Tod deines Onkels.
Ja, genau. Ja.
Stimmt, er sagt ihnen auch dann, dass Hank tot ist?
Nee. Das kommt erst später, aber im Telefonat. Er sagt es, also, aber...
Er sagt es,
ja, aber es ist auch nicht die Sicherheit.
Ja. Ja, aber sie fragt danach im Telefonat, fragt sie nochmal nach. We have to know about Hank.
Ich glaube, in der Szene sagt sie schon... Du hast ihn getötet oder Fragen gestellt.
Ja, aber er sagt halt nichts.
Genau.
Okay. Ja, sie wollten nochmal die endgültige Bestätigung haben, aber ich bin mir sicher, dass es Skyler ab dem Moment klar war, dass Hank, dass es das war für Hank.
Und dann schnappt sich Walt wirklich jetzt, ja, man darf ihn eigentlich gar nicht mehr Walt nennen in dem Moment, Heisenberg, die kleine Holly. Und fährt mit ihr davon.
Und da kommt die nächste dramatische Szene.
Auch nochmal, ja, erstmal Anna Gunn, wie sie über die Straße läuft. Auch, ich finde, sie macht auch
herzzerreißend,
einen Wahnsinnsjob allein in der fünften
also, Staffel. Also sind wir uns einig, Anna Gunn muss einfach jetzt den Emmy kriegen. Oder hat sie den Emmy schon mal gekriegt,
ich glaub, für Breaking Bad ist recht, Emmy werden oft nominiert, aber gewinnen selten. Ich glaube, also, die haben auch noch nie
Cranston
die
beste Drama-Serie.
Cranston hat aber schon drei gewonnen. Ja, Cranston hat, glaube ich, drei Jahre hintereinander gewonnen.
Genau.
Aber bei den anderen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob da schon mal irgendwas.
Ich glaube, sie haben sehr viele Nominierungen, aber wenige.
Ich google das mal kurz. Fahrt fort.
Und ja, sehr, sehr herzzerreißend dann Walt, der die kleine Holly irgendwo auf einer Raststätte oder so wickelt. Mhm. Und
sie schreit nach ihrer Mama.
Genau.
Und ja.
Viel mehr braucht man da eigentlich nicht zu sagen.
Obwohl verwandelt sich wohl Heisenberg wieder zurück.
Genau, da haben wir eigentlich eine weitere Szene, vielleicht mit Hank am Anfang, wo er quasi das Geld für ihn geopfert hatte. In dem Moment wird ihm klar, ja, ich kann die jetzt nicht hier mitnehmen. Also er ist dann
was soll
doch
er auch
nicht,
mit ihr machen? Also,
er ist dann doch nicht so weit. Und das macht die Serie natürlich auch extrem gut. Ne? Es wäre jetzt natürlich leicht gewesen, in der fünften Staffel Walt zu einem super Badass Bösewicht zu machen, dass jeder ihn hasst und irgendwie ein anderer der Gute ist. Aber er ist ja immer noch der Protagonist der Serie. Ne?
Ja, klar.
Kurzer Einwurf, nachdem ich es jetzt nachgeguckt habe, Anna Gunn wurde 2012 schon mal als beste Nebendarstellerin für Breaking Bad nominiert, hat aber nicht gewonnen.
Okay.
Aber jetzt, also bitte, Kinder, liebe Emmy-Menschen.
Aber das wäre dann erst nächstes Jahr. Richtig, das wäre dann erst nächstes Jahr.
Müssen wir noch 2015 sogar erst. Nee, 2014. Ja,
Die Emmys sind ja jetzt demnächst.
Ja, sind ja am nächsten Sonntag.
Okay. Ja, und dann kommt der große Anruf. Und wie gesagt, wir haben eine nette Spiegelung. Natürlich zu der ersten Einstellung, zu dem Flashback. Damals das Verhältnis und jetzt das Verhältnis. Und es könnte krasser nicht sein.
Ja.
Walt. Ich sag nur eine Sache, die ich unbedingt zu der Szene sage. Aber ich fand es super interessant und ich denke, da bin ich mir relativ sicher, dass das auch so gemeint ist, wie Walt dann über Skyler ablästert und du hast immer genervt und du warst so scheiße und du hast mir einfach nicht geglaubt. Das war auch so ein bisschen so ein Wink mit dem Zaunfall an die Leute, an die Skyler-Hater, oder? Mhm. Also so habe ich das interpretiert. Das war mir alles zu nah an diesen ganzen Kommentaren im Netz, die eben genau das Skyler vorgeworfen haben.
Es ist halt auch nochmal, also ich glaube... Am Telefon ist ja eigentlich Heisenberg, oder? Aber es ist nochmal die letzte Konfrontation zwischen den beiden, wo nochmal so richtig auch so diese unterschwelligen Vorwürfe, die sich einfach auch in so einer zwei Jahrzehnte oder was weiß ich, wie lang dauernden Ehe einfach so ansammeln. Und dann kommt es immer so raus, du hast nie an mich geglaubt, du fandest immer, ich war ein Loser und du bist im Grunde schuld mit deiner Einstellung mir gegenüber, dass ich das alles gemacht habe. Na, und das
aber wie war es denn bei euch? Habt ihr sofort rausgelesen, dass er quasi seine Familie reinwaschen will von aller Schuld, weil er weiß, dass die Polizei mithört?
Also ehrlich gesagt nicht, überhaupt nicht bei der Szene, aber es macht natürlich Sinn.
Es macht Sinn, aber auch nur so lang, wie du sagst, dass eben das als Entlastung ausreicht, was ich einfach nicht glaube.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob es stimmt. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass er da überhaupt nicht sich unter Kontrolle hat. Er macht einfach diesen Anruf, weil er irgendwie so weit an diesem Punkt ist, genauso wie bei der Sache mit Jesse, dass er das jetzt irgendwie, irgendjemand ist schuld, dann ist jetzt halt Skyler schuld. Natürlich hat man in dem Moment, verzieht er auch immer mal wieder so das Gesicht und weint.
Ja, ich meine,
also es springt echt so sekündlich hin und her, aber das, was er sagt,
das glaube,
er meint es in dem Moment auch so. Ja.
Aber das stimmt schon. Ich meine, letztendlich schlägt er ja auch, kann er ja auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, sozusagen. Genau. Er kann es ihr nochmal richtig reindrücken, er kann aber sozusagen gleichzeitig ihr die Komm aus dem Gefängnis raus Karte überspielen.
Ja. Ich frage mich nur genau, wie die Kritik, die ich hatte an diesem Videotape, das er und Skylar gemacht haben, dass ich einfach nicht glaube, dass sowas ausreicht, um jemanden irgendwie von Schuld freizusprechen oder zu belasten.
Naja, aber vielleicht ist es ja auch nicht nur so ein Schwarz-Weiß-Ding, Schuld oder nicht Schuld, sondern für Skylar geht es vielleicht auch darum, geht sie jetzt, keine Ahnung, 3 Jahre ins Gefängnis oder 10?
Ja, aber ich meine, ihre Beteiligung könnte doch jeder drittklassige Detective innerhalb von, keine Ahnung, einer halben Woche irgendwie rausfinden.
Naja, aber also ich weiß,
es geht ja um das Ausmaß der Beteiligung.
Es ist ja auch immer noch die Möglichkeit, inwiefern warst du gezwungen dazu?
Ja, dafür ist es natürlich dann hinreichend wahrscheinlich.
Ich habe ja auch immer gesagt, ich habe ja immer das Gefühl gehabt, dass Skyler nicht so tief drinsteckt, dass er jetzt keine Möglichkeit hat. Hank hat ja auch mal gesagt, wir können da was drehen und so. Ich habe das auch schon so interpretiert, dass sie ja jetzt nicht unbedingt so tief
drinsteckt. Ja, gut, mit dem Carbon
ja, es ist ja tatsächlich auch so, ich meine, Skylar hat natürlich einiges an schmutziger Wäsche mitgewaschen, aber die schmutzigste Wäsche, von der wusste sie gar nichts. Also letztendlich, also sie wusste zwar, dass Walt bestimmt ein paar Leute um die Ecke gebracht hat und irgendwelche ganz, ganz schlimme Dinge gedreht hat, aber was, weiß sie eigentlich überhaupt?
Ja, sie weiß es nicht, aber in der letzten oder vorletzten Episode hat sie ja sogar noch den Mord an Jesse abgesegnet oder ihn sogar dazu gebracht.
Also, gut, das sind alles Sachen, wofür es nicht so wirklich Beweise gibt.
Nee, das kann niemand beweisen, klar.
Aber gut, ich denke mal, das Interessanteste an der Szene, oder mit das Interessanteste, die Performance von Bryan Cranston, absoluter Wahnsinn. Ja,
also der ganze,
auch wenn ich es ein bisschen Dialog langweilig fände, weil er jetzt irgendwie 5-mal dann den Emmy bekommt, aber das ist schon ein ziemlicher Wahnsinn.
Ich fand es unglaublich, wie ich fast dann Walt sozusagen als eine andere Figur sozusagen irgendwie wahrgenommen hat. Für mich war das, ja, es war tatsächlich dann komplett Heisenberg. Irgendeine Art Psychomonster, die mit der Person, die wir sozusagen auch kennen und schätzen gelernt haben und nicht wieder hassen gelernt haben, in diesem Verlauf, mit irgendwie gar nichts zu tun mehr gehabt. Sowohl von der Stimme her, als auch von diesem Psycho-Verhalten. So, ich packe mir das kleine Kind und renne einfach mit ihr raus und so. Und
er konnte sich ja auch nicht so richtig entscheiden, wer er jetzt eigentlich sein will, weil er fängt ja auch währenddessen an zu heulen und alles. Und
ja, also das ist genau die Tragik, das, was ich eben schon mal meinte. Er ist nicht einfach jetzt der Bösewicht, der sterben muss, dem wir jetzt alle den Tod wünschen. Es blitzt immer noch so was anderes durch und das macht es so tragisch. Und das ist ja ein Drama. Und das wäre ja natürlich viel zu einfach, wenn es nicht so wäre. Andererseits, es gibt immer noch Leute, die uns schreiben, ach, sie fänden es immer noch gut, wenn Walt mit dem Geld davonkommt.
Ja. Ich glaube, von der Idee kann man sich jetzt langsam
überabschließen. Ich meine, er hat ja auch immer noch Krebs und er wird am Krebs sterben.
Ja,
also irgendwie wird er im nächsten halben Jahr zu Tode kommen.
Natürlich würde auch da jetzt keine böse Vorwürfe machen, dass sie irgendwie psychopathisch veranlagt sind, nur weil sie für Walt halten oder so. Aber so ist es halt irgendwie nicht gemeint. Das ist ja auch nicht die Krux der Geschichte.
Nee, also, manche Leute verstehen das halt einfach nicht, dass er irgendwie kein Held ist oder sowas.
Ich will dem Ganzen jetzt mal so weit entgegenkommen, dass ich sage, so eine gewisse winzige Stimme in mir hat auch irgendwie gedacht, wäre schon cool, wenn es alles irgendwie klappen würde am Schluss. Aber natürlich war mir klar, dass das nicht passieren wird. Und aber bis zu jetzt der Eskalation jetzt an der letzten Episode und dem Nachspiel, den wir jetzt diese Folge sehen konnten, hätte das ja auch durchaus noch passieren können.
Ja.
Also, es hätte ja durchaus doch noch irgendwie alles klappen können. Ja. Die Whites wären einfach irgendwie in die Sonne.
Also, ich hätte irgendwie gar kein Problem damit, wenn Skylar und Junior und Holly ein paar Millionchen irgendwie über irgendwelche Kanäle abbekommen würden. Das wäre,
das
okay für mich.
So ist ja fast
Walter stirbt halt irgendwie an Krebs und bringt vielleicht noch die Nazi-Bande um die Ecke, aber.
Ich glaube, so ist ja fast jeder in die Sendung gestartet. Als Walter da angefangen hat, mit Drogen zu dealen, habe ich auch nicht gesagt, oh, das geht ja gar nicht. Ich hoffe, der schafft das nie. Also habe ich natürlich noch für ihn gehalten.
Ne? Das war euer Moment.
Er hat ja auch seine Gründe.
Sich das umgedreht.
Und dann ging es immer weiter. Und ich denke, die meisten waren jetzt vorher natürlich schon so weit, dass sie gesagt haben, ja, er ist jetzt nicht mehr der Gute, das weiß ich auch. Auch wenn man vielleicht noch sagt, wäre cooler, wenn es irgendwie jetzt klappt, als wenn er muss jetzt nicht sterben oder muss jetzt nicht büßen für irgendwas. Ja. Aber ja, ich glaube, ich
fand das fast durch die Wüste rollen.
Also wenn jetzt jemand wirklich dachte bei diesem Anruf an Skylar und saß da, yes, endlich kriegt die Schlampe mal die Meinung gesagt, dann würde ich mir wirklich Gedanken machen.
Ich meine, was man Walter ja immer noch irgendwie zugute halten kann. Ich spiele jetzt mal irgendwie des Teufels Anwalt, ja. Ich glaube auch, was auch viele Leute einfach respektieren immer noch an der Figur Walter, ist, dass er einfach wirklich durch den Dreck und die Scheiße einfach persönlich durchgewartet ist, um sich dieses Zeug zu erkaufen. Ja, diese verdammten 80 Millionen, da ist aber wirklich jeder einzelne Dollar davon richtig, richtig hart erkauft worden. Ja, und er ist selbst in die Wüste gefahren und hat den Dreck verbuddelt. Und er ist, ja, und sonst was. Ja, und ich glaube, das können die Leute einfach respektieren, im Gegensatz zu einem Typen wie Uncle Jack, der einfach sozusagen drüber stolpert und es dann halt einsackt. Das war halt nie Bryan Cranston, Walt's Ding sozusagen. Alles, er hat sich jede dieser 80 Dollar wirklich hart erarbeitet. So.
Ja, das kann man ihm, glaube ich, durch die Füße. Das kann man ihm wahrscheinlich nicht abstreiten.
Nochmal ein Shoutout oder Props oder was auch immer ans Kostüm. Die schöne, dreckverschmierte Jacke, die er nachher hat. Super, super.
was dann passiert, ist, glaube ich, ein bisschen Balsam auch, wenn man vorher die Szene gesehen hat mit der kleinen Holly. Walt gibt sie bei der Feuerwehr ab, offensichtlich. Ich weiß nicht, gab es da jetzt noch irgendwas Spezielles an dieser Sequenz, außer dass es ein bisschen herzzerreißend war, wie das Baby geguckt hat.
Oh, das war super, super Performance von der kleinen Holly. Ich weiß gar nicht, wie das Emmy jemand sowas hinkriegt.
Emmy 2014.
Nee, das war so süß. Aber ich würde mal gerne eure Meinung wissen, insofern, warum hat er sie denn überhaupt entführt? Was hat denn das eigentlich jetzt gemacht?
Ja, würde ich auch sagen.
Er dachte, das wäre vielleicht so der letzte verquere Weg, seine Familie irgendwie nochmal zurück zu vereinen oder so irgendwas. Mhm.
Und in dem Moment...
Es war einfach irrationale Handlung.
Beim Wickeln, irgendwann kann man dann auch drauf kämen. Egal, was ich jetzt mache, sie brauche ich hier nicht mitschleppen. Das macht keinen Sinn.
Diese Szene, die hat mir echt fast das Herz gebrochen. Das ist wirklich...
Und wir beenden die Folge, diese wirklich ziemlich ereignisreiche Folge, mit...
Mild understatement.
Wir beenden sie nicht mit der Einstellung, aber wir starten die letzte Szene mit der Einstellung, quasi wie wir Jesse vorgefunden haben vor einigen Folgen.
Vor dem Stelenfeld.
Was natürlich auch ziemlich clever im Endeffekt ist. Davor hat man gedacht, was soll diese Einstellung vielleicht? Das macht jetzt Sinn, wenn man direkt weiß, was los ist. So, Walt hat sich offensichtlich irgendwie eine neue Identität verpassen lassen. Genau. Und im Gegensatz zu Jesse steigt er eben in das Auto und fährt gehen. Sonnenuntergang, was auch immer. Wie heißt er nochmal? Lambert oder sowas?
Ja, Mr. Lambert. Ja. Skylars Mädchenname.
Ja, genau. Und ja, wir beenden die mit der Einstellung, dass wir Walt im Rückspiegel sehen und das Auto eben wegfährt.
Ja, und was hat er jetzt noch zu tun? Weil er hat ja noch was zu tun.
Gute Frage. Ja, jetzt geht das Spekulieren wieder los.
Also, Thomas, erklär mal deine Jesse-Rettungsfantasie.
Ja, die hat der Christoph uns auch schon geschrieben. Das weiß ich jetzt nicht. Also, ist er jetzt schon einmal an dem Punkt, dass er jetzt Jesse schon wieder retten will? Mhm. Das weiß ich nicht. Müsste eigentlich fast so sein, weil so viel Zeit haben sie nicht mehr.
Es sind ja noch ein paar Monate eigentlich, die jetzt vergehen können.
Ach stimmt, es vergeht ja immer noch ein halbes Jahr an Zeit. Es vergeht natürlich nicht mehr viel Spielzeit, weil wir nur noch zwei Folgen haben.
Genau.
Aber
ich glaube, jetzt kommt irgendwie ein Flash-Forward oder sowas. Könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Also der Flash-Forward...
Der muss ja irgendwann kommen.
Ja, der kommt ja. Stimmt, also von...
Ich glaube,
ist es ein Geburtstag beim ersten Szene des Flashforwards? Also springen wir auf jeden Fall irgendwie mal. Die Frage, okay, er fährt jetzt irgendwie in seinen Dings, kriegt er irgendwann mit, dass Jesse gefangen ist oder so? Macht Jesse irgendwie, ruft er ihn an?
Vor allem,
oder?
Er fährt ja jetzt an die Ostküste.
Ja.
Er ist ja, welcher Staat ist das? Live Free or Die steht auf dem Nummernschild. New Hampshire, glaube ich.
New Hampshire.
Da fährt er jetzt hin.
Ja.
So. Und hat 11 Millionen Dollar.
Also meine Frage ist, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er wegen Jesse zurückkommt, weil Jesse in Gefangenschaft da bei diesen Nazis ab und ihr Meth-Sklave ist. Und die Frage ist, was ihn jetzt vielleicht dazu bringt, ob er jetzt schon an dem Punkt ist.
Wie wäre es denn mit der Theorie?
Ja.
Sorry, wolltest du noch zu Ende?
Nö.
Wie wäre es denn mit der Theorie, Jesse entkommt, weil er sich irgendwie mit Todd anfreundet und er irgendwann mal seine Leine da loslässt.
Ob das funktioniert,
sich mit Todd anfreundet. Jesse entkommt und rächt sich an Walters Familie. Das Haus ist verwüstet.
Nee, I don't buy it.
Das wäre so hart.
Nee, das ist... wäre nicht konsistent mit Jessys Charakter. Weil ich kann mir einfach nicht Jesse vorstellen, wie er sich an unschuldigen Kindern rächt. Das wäre einfach...
Oder Skyler.
Aber auch an Skyler. Ich würde ihm das nicht zutrauen, weil das würde ihm auch, glaube ich, keine Befriedigung verschaffen. Ich glaube, wenn, dann würde Jesse nur um Walt gehen und nicht um Leute, die da auch wie er im Grunde von Walt in diese Situation hineingezogen wurden. Ja. Ich glaube schon auch, dass es darauf hinausläuft, dass Walt jetzt doch die Wiedergutmachung sucht und Jesse rausholen will, weil ich denke, der Grund, warum er Jesse auch vorher so definitiv zum Tode verurteilt hat, war, weil er noch die Hoffnung hatte, ich kann das Fass noch nach Hause rollen, ich kann meine Familie einpacken und dann können wir, wie schon gesagt, das Flugticket lösen und ab nach Acapulco fliegen. Und dann hat sich die Sache erledigt, dann ist Pinkman tot und wir sind unangreifbar verschwunden. Ja. Ja? Jetzt, da das alles nicht mehr die Möglichkeit ist und da sozusagen alles, der große Plan ist zerstört und Walt kann überhaupt nichts mehr gut machen, ist praktisch die einzige Möglichkeit, irgendwas noch wieder hinzubiegen, ist Jesse zu retten. Ja. Und ja. Ich kann es mir nicht anders vorstellen und ich glaube aber, also wenn meine Vorhersage ist, ja, Walt wird jetzt Jesse befreien gehen, dabei hoffentlich, das hoffe ich doch sehr, M60. die M60 den Nazis schön in den Arsch schieben und dann wird Jesse am Schluss aber Walt umbringen. Ja.
Wow. Ja, würde ich mitgehen, glaube ich.
Und was passiert mit dem verwüsteten Haus der Whites?
Was passiert vor allem jetzt mit Familie White und mit Marie? Da bin ich auch noch gespannt, ob sie da jetzt noch näher drauf eingehen oder ob jetzt nur noch irgendwie Beerdigung und Flash-Forward oder sowas passiert.
Also ich weiß nicht. Ich glaube, Marie trägt Trauer und mehr nicht. Mhm. Und Skyler, ja, muss vielleicht ins Kittchen und vielleicht wird ja Marie zur Adoptivmama von Holly und Walt Jr.
Das ist nicht unwahrscheinlich.
Marie hat noch das Video von Jesse. Aber ja, das inkriminiert ja nur Walter. Und sich selbst natürlich.
Ja, wer weiß, aber vielleicht
hat niemand, der jetzt hinter Marie quasi her wäre.
Nö.
Oder wegen dem Video vielleicht.
Nö. Naja, aber Marie steht ja schon, also die Polizei ist ja jetzt offiziell im Bilde. Ja. Ne? Ja. Das heißt, auch die Nazis werden jetzt wohl den Teufel tun und bei Marie vorm Haus auftauchen oder bei Skyler. Weil die sind zwar doof, aber so doof sind die auch wieder nicht. Und insofern sind die eigentlich raus. Also die Whites und Marie sind raus aus der Nummer.
Aber haben wir jetzt schon mal über das verwüstete Haus gesprochen?
Ja, nee.
Haben wir keine richtige Erklärung für, ne?
Noch nicht. Ich glaube, wir müssen uns die Spekulation, das heißt aufheben, vielleicht bekommen wir nächste Woche schon eine Lösung, aber wir sind schon an unserer Selbst. Wir haben unsere selbstgesetzte Grenze eigentlich auch schon überstritten, aber ich glaube, das war bei der Folge auch mal völlig in Ordnung.
Ja.
Da war Gesprächsbedarf da.
Ich habe so das Gefühl, wir haben jetzt so eigentlich das Finale von Breaking Bad gesehen.
Eigentlich krass, ne? Was soll da jetzt noch kommen?
Ja. Ich glaube, das war der das emotionale Finale dieser Serie und was jetzt kommt, ist sozusagen Epilog.
Ja.
Und natürlich, klar, es gibt da noch, es wird. Also ich lege meine Hand dafür ins Feuer, es wird noch ein Aufeinandertreffen von Jesse Pinkman und Walter White geben, aber that was it.
Ich bin ein bisschen überrascht darüber, dass Vince Gilligan diese Episode nicht geschrieben hat oder für Regie geführt hat, weil er hat, glaube ich, vorher erzählt, dass es seine Lieblingsepisode ist.
Okay. Ja. Nee. Aber das spricht auch dafür, allein dieses Bild, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, was wirklich mein Lieblingsbild aus der Folge war, dass Walt dann eben umkippt, nachdem Hank erschossen wurde, weil das echt schon so ein Endpunkt ist. Mhm. Also was willst du da jetzt noch bringen? Ne? Klar,
sein Tod.
Ja, seinen eigenen Tod oder Tod seiner Frau oder Kinder, aber so weit wird es, glaube ich, nicht kommen. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Wenn ihr noch Theorien habt, bis nächste Woche, schreibt uns einfach an podcast@zanejunkies.de oder wenn ihr sonstige Theorien habt, einfach oder in den Kommentarbereich. Nochmal der Hinweis auf iTunes, wenn ihr hier wir lassen es einfach beim Shoutout, einen schönen Shoutout haben, weil gebt uns noch eine Bewertung bei iTunes, freut uns immer und wir werden natürlich besser gerankt und es werden vielleicht noch ein paar Leute auf dem Podcast aufmerksam. Ansonsten alle Folgen unter serienjunkies.de/podcast und uns könnt ihr noch finden. Axel, bist jetzt bei Twitter.
Oh, Axel Schmidt ist bei Twitter unter dem unglaublich einfallsreichen Namen @whitecocker. Cocker geschrieben C-O-K-K-A.
White Cocker, das ist ein kleiner Insider in der
Serie. Ein kleiner Insider, ja. Hat sich mal jemand vertippt, wollte was über White Collar wissen und hat dann White Cocker geschrieben. Das ist ein kleiner, ja, genau, Insider.
Also alle dem Herrn Schmidt folgen, der macht dann bestimmt auch immer auf seine Reviews auf ZaneJunkies.de aufmerksam. Genau,
Reviews bitte lesen und
Fleißig kommentieren,
genau.
Philipp, wie sieht's bei dir aus?
Konsumkind auf Twitter, dort könnt ihr mir Genesungswünsche und Erholungswünsche von dieser furchtbaren Episode entgegenkommen lassen. Philipp Süßmann auf Google+, Und ja, ansonsten auf Filmchucky ist immer wieder zu lesen. Ne?
Genau, und bei mir ist es Picknicker83 auf Twitter. Mein Name ist Thomas Zimmer, ihr findet mich auch auf Google Plus. Obwohl ich nicht mehr so sehr aktiv bin. Ich habe meine Probleme, in drei verschiedenen Netzwerken aktiv zu sein.
Das ist also auch mein Ding. So, wenn ich viel twitter, dann vernachlässige ich Google Plus und umgekehrt. Also drei soziale Netzwerke gleichzeitig zu befeuern, das ist artet manchmal ein bisschen in Stress.
Aber ansonsten könnt ihr natürlich auch die Feeds von Filmjunkies und Serienjunkies verfolgen.
Kann man die Netzwerke nicht einfach verlinken irgendwie, dass wenn man was twittert, ist auch bei Facebook und Google
das
Plus?
Das geht schon, ja, aber das ist nämlich nicht so ganz einfach, weil ein cooler Tweet sieht ja halt anders aus als ein cooler Facebook-Post und ein cooler Facebook Google Plus-Post. Insofern, das muss man eigentlich schon.
Hat alles seine eigenen.
Muss man Gesetze. Alles individuell einrichten. Ja. Und das
ist ähnlich wie Walter haben wir hier mit richtig harten Problemen
zu tun. Ja,
genau. In der Serien Junkies Redaktion. Ansonsten sage ich leider nicht bis nächste Woche, weil ich kann die nächsten beiden Teile nicht dabei sein. Das ist
wirklich furchtbar traurig, Thomas.
Ja, das habe ich leider so nicht geplant.
Ja. Aber also nächstes Mal den Urlaub bitte anders
legen. Ja, folgt mir doch bei Twitter. Ich hau bestimmt mal ein paar Tweets raus, wenn ich vielleicht sogar live schauen kann in den USA. Da muss ich mal gucken, wo ich mich so rumtreibe. Da lohnt es sich vielleicht erst recht mal reinzuschauen.
Ich sehe dich schon irgendwie auf Twitter irgendwelche Spoiler raushauen.
Nein,
also, weil du 9 Stunden früher dran bist oder so.
Das würde ich nie tun. Das würde ich nie tun. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr hier wart und wir kommen auf jeden Fall die nächsten 2 Wochen mit den letzten beiden Folgen Breaking Bad um die Ecke hier im Podcast.
Bleibt stark, lang dauert es nicht mehr.
Bleibt stark, ja.
Ciao.
Tschüss.